Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. Im Vorfeld zu dem Gespräch mit Olivier, was ihr gleich hören werdet, möchte ich gern, so wie in der letzten Folge, ein paar Informationen voranstellen. Heute soll es um den Zusammenhang zwischen Armut und psychischen Erkrankungen gehen. Laut dem Paritätischen Armutsbericht 2024 waren 2022 16,8% der Bevölkerung in Deutschland armutsbetroffen. Dabei sind am stärksten von Armut betroffen Alleinerziehende, kinderreiche Familien, erwerbslose Menschen, Menschen mit geringeren Bildungsabschlüssen und Menschen mit Migrationshintergrund sowie zunehmend auch Ältere und Frauen. Das alles sind Personengruppen, die in unserer Gesellschaft in ihren Chancen beschnitten werden, aber dazu kommen wir später noch. Außerdem sind Menschen, die in Armut leben, neben der finanziell und oft auch gesundheitlich schwierigen Lage zunehmend Stigmatisierung und Hass ausgesetzt. Der umgekehrte, also negative Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und dem Krankheitsrisiko ist einer der weit verbreitetsten und beständigsten Beobachtungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und trotzdem wird darüber immer noch viel zu wenig gesprochen. Warum es diesen Zusammenhang gibt, zumindest für psychische Erkrankungen, werde ich im Folgenden ein bisschen erklären. Armut führt zu einer materiellen Deprivation und damit zu einer Unterversorgung in ganz zentralen Lebenslagen, angefangen zum Beispiel bei der Ernährung, bei Heizung, bei warmem Wasser. Die Armutsbetroffenheit führt zu einem psychosozialen Stress, der im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes und einer höheren Sterblichkeit führen kann. Arme Menschen sind oft gefährlichen oder schädlichen Umgebungen ausgesetzt, zum Beispiel in den Jobs, in denen sie arbeiten, aber auch beispielsweise, wenn sie sich die Heizung nicht leisten können und in der Kälte wohnen müssen. Sie machen oft stressige, unbefriedigende und depersonalisierende Arbeiten. Ihnen fehlen Notwendigkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens. Sie sind häufig isoliert und nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft, bekommen weniger Informationen und auch weniger Unterstützung. Diese widrigen Lebensbedingungen für armutsbetroffene Menschen führen zu einem erhöhten Risiko zu erkranken. Armut führt dabei zu einem psychosozialen Stress, der im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes führen kann und auch zu einer erhöhten Sterblichkeit. Das bedeutet, Menschen in einer niedrigeren sozioökonomischen Schicht sind aufgrund ihrer Lebensumstände mehr Stressfaktoren ausgesetzt und haben darüber hinaus weniger Ressourcen zur Bewältigung dieser Stressfaktoren und sind damit anfälliger für diese Stressfaktoren. Das heißt, sie sind doppelt betroffen. Man spricht auch vom sozial-ökonomischen Stressmodell. Solche Stressfaktoren können zum Beispiel sein, immer darüber nachdenken zu müssen, ob man sich bestimmte Nahrungsmittel leisten kann, ob man seine Familie versorgen kann. Ressourcen zur Bewältigung sind ja zum Beispiel Aktivitäten mit Freundinnen, generell Freizeit, Urlaub machen, sich bestimmte Therapien leisten können. All diese Dinge können arme Menschen oft nicht und dadurch können sie eben wiederum Stress, dem sie ausgesetzt sind, der sowieso höher ist als bei Menschen, die nicht armutsbetroffen sind, auch schlechter bewältigen. Es ist zum Beispiel so, wenn wir kein gesichertes Wohnumfeld haben, uns persönlich nicht sicher fühlen, wenn wir nicht an Freizeitaktivitäten teilnehmen können, weil sie zu viel kosten, wenn unsere Finanzen unsicher sind und wir beständig Sorgen haben diesbezüglich, wenn wir keine öffentlichen Transportmittel nutzen können und deswegen nicht mobil sind. All diese Dinge sind natürlich durch Armut besonders eingeschränkt, aber wiederum essentiell. Das ist das, was ich gerade auch mit den Ressourcen erklärt habe. Außerdem ist es so, dass arme Menschen häufiger bedrohende, erniedrigendere und irgendwie anders kritische Lebensereignisse erleben, die dann wiederum zum Beispiel einen negativen Einfluss auf das Selbstbild haben können und ein Gefühl von Kontrollverlust hinterlassen können. Na, beispielsweise schwerwiegende körperliche Erkrankungen und Todesfälle. Studien zeigen, dass ein niedrigerer sozioökonomischer Status assoziiert ist mit höheren Raten an psychischen Erkrankungen auf der individuellen Ebene, aber auch auf der Landesebene, nämlich dass Länder mit einem niedrigeren Bruttoinlandsprodukt auch höhere Raten an psychischen Erkrankungen haben. Außerdem ist es andersrum auch so, dass psychische Erkrankungen assoziiert sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, von Armut, Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen zu sein. Man spricht dabei von der sozialen Verursachung oder der sozialen Selektion. Das bedeutet, Armut kann sowohl ein Auslöser als auch eine Folge schlechter psychischer Gesundheit sein. Also die Theorie der sozialen Verursachung geht davon aus, dass die Widrigkeiten, die mit einem Leben in Armut verbunden sind, der Stress und die verminderte Bewältigungsfähigkeit im Zusammenhang mit einem niedrigen Einkommen das Risiko für die Entwicklung einer psychischen Krankheit erhöhen. Die Theorie der sozialen Verursachung spielt vor allem eine Rolle bei Depressionen, bei Substanzmissbrauch und Angsterkrankungen beispielsweise. Und auf der anderen Seite die Theorie der sozialen Selektion. Die legt nahe, dass sich der sozioökonomische Status von Personen verschlechtert mit dem Auftreten einer psychischen Erkrankung. Zum Beispiel aufgrund von langen Krankenhausaufenthalten oder immer wiederkehrenden Krankenhausaufenthalten im Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung oder zum Beispiel langfristigen Arbeitsausfällen. Diese Theorie der sozialen Selektion greift vor allem bei der Diagnose Schizophrenie. Für diese Zusammenhänge zwischen Armut und psychischen Erkrankungen ist nun Individualisierung, Medikalisierung und Therapeutisierung, wie wir sie oft in der Psychologie finden, nicht ausreichend und es wird dem nicht gerecht. Wir müssen auf einem gesamtgesellschaftlichen und vor allem politischen Level über diese Zusammenhänge sprechen. Das ist unter anderem heute Thema in dem Podcast. Ich spreche in der aktuellen Folge mit Olivier David. Er ist freier Schriftsteller und Kolumnist. Mit 30 Jahren gelang ihm über ein Volontariat bei der Hamburger Morgenpost der Quereinstieg in den Journalismus. Zuvor hatte er mehrere Jahre im Supermarkt gearbeitet, als Kellner, als Malerhelfer und Lagerarbeiter gejobbt und Theaterstücke für Kinder gespielt. 2022 ist Oliviers erstes Buch erschienen, Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht, wo er anhand seiner eigenen Geschichte erzählt über ein Aufwachsen in Armut und die Folgen für seine Psyche. 2022 hatten wir schon mal eine Podcast-Folge gemeinsam aufgenommen, die ich euch im Rahmen der Veröffentlichung dieser Folge in der gekürzten Version auch nochmal mit hochladen werde. Dieses Jahr ist Oliviers zweites Buch erschienen, und zwar ein Essayband, der heißt Von der namenlosen Menge. Über einige Stellen aus dem Buch sprechen wir auch in der jetzigen Folge. Außerdem schreibt Olivier für die Tageszeitung ND eine Kolumne Klassentreffen und hat einen gleichnamigen Podcast. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Außerdem schreibt er monatlich eine Newsletter-Kolumne, die heißt David gegen Goliath. Und Olivier hält auch Workshops und Vorträge zum Thema Klassismus, zu den sozialen Bedingungen psychischer Erkrankungen, zu den Möglichkeiten kultureller Teilhabe und zu armutssensibler Berichterstattung für Fachkräfte. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Olivier, herzlich willkommen im Podcast. Das ist ja nun schon die zweite Podcast-Folge, die wir gemeinsam aufnehmen. Unsere erste werde ich dann hoffentlich auch noch veröffentlichen, sodass die Leute da nochmal das, was bisher geschah, sozusagen anhören können. Zwischendrin ist ja für dich noch eine ganz andere Menge passiert natürlich. Jetzt hast du dein zweites Buch veröffentlicht und im Vorgespräch haben wir es ja gerade auch schon gesagt, es soll jetzt nicht so irgendwie ein Interview zu deinem Buch werden, aber wie auch in deinem ersten Buch gibt es im zweiten Buch viele Aspekte, die ich wichtig und besprechenswert finde und die sozusagen, ja, ich in Vorbereitung irgendwie nochmal einordnen konnte in bestimmte Themen, die ich eh wichtig finde in Bezug auf, wenn wir über Armut und Psyche sozusagen sprechen. Mhm. Ja, das war jetzt ein sehr langer Einleitungssatz, also herzlich willkommen erstmal.
Danke dir, Paula. Ich habe unser erstes Gespräch noch so gut mit Fabian, so gut in Erinnerung. Deswegen freue ich mich einfach sehr, dass wir nochmal sprechen.
Ja. Als erstes würde ich dich gerne fragen, nun hat ja der Podcast den Titel Mythos Psyche oder Mythos und Psyche. Hast du denn zu diesen beiden Worten oder die Worte in Kombination eine bestimmte Assoziation?
Ja, also erstmal, wenn ich mir das Wort Mythos anschaue, dann habe ich dann natürlich eine Assoziation, das ist irgendwas für mich so Sagenumwobenes, also etwas, das irgendeine Art Glow oder Glanz oder irgendwie etwas, was spricht, was wo sich so eben Mythen drum ranken. So, und dann, wenn man das sozusagen auf die Psyche zurückführt, dann ja, also dann gehen natürlich gleich irgendwie einige Dinge los, ne? Also einer der Punkte, auf die ich da komme, ist, dass es so also dass viel mehr über psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen und psychische Störungen und alles Mögliche gesprochen wird und dass dabei wahrscheinlich irgendwie viele Mythen im Umlauf sind und dann irgendwie noch das Nächste, was aufgeht und dann höre ich auch auf mit meinen Assoziationen ist, dass mit einer Psychologisierung des Alltags, die ich irgendwie wahrnehme, auch an mir selbst wahrnehme, auch mit sozusagen zunehmender Therapieerfahrung, dass damit auch einhergeht, dass Diskurse und Gedankengänge, die ich habe, dass die individualisiert werden. Ne? Also ich sozusagen, ich erlebe das häufig so, dass Psychologie etwas ist, was immer aufs Ich zurückgebunden wird und immer dazu führt, dass Erkläransätze immer im eigenen Handeln verortet werden. Und das ist irgendwie gewissermaßen, wenn man sich das politisch anschaut, vielleicht so oder kann so ein bisschen so eine Einbahnstraße oder so eine Sackgasse sein. Da denke ich mir manchmal, in welchem Verhältnis steht das eigentlich zueinander, ne? Dass ich die Gesellschaft in Kombination mit der Psyche. Ja, das sind so erstmal so die ersten drei Assoziationen, die ich habe.
Ja, vielen Dank. Das ist auch schon eine herrliche Überleitung. Ich habe mir nämlich was aus seinem Buch notiert, also wir als hätten was geprobt. Und zwar hast du, und ich habe es jetzt komplett aus dem Kontext gerissen, aber ich glaube, das passt ganz gut, hast du geschrieben, die Einbettung des Ichs in Herrschaftsverhältnisse. Und das ist ja was, wie du ja schon gesagt hast, was oft irgendwie entgegensteht oder ein Ansatz oder eine Betrachtung von Menschen und dem Ich und dem Selbst und dem Selbsterleben in Herrschaftsverhältnisse und in der Gesellschaft entgegen der Individualisierung, die ja oft in der Psychologie stattfindet. Und das ist ein Teil, über den ich auch gerne mit dir heute sprechen würde. Und dann fangen wir doch einfach gleich damit an. Du hast zum Beispiel geschrieben in dem Buch, dass die Verantwortung, da ging es um den armen Körper und wie bestimmtes Leid, was ihm zugefügt wird, umgelagert wird auf einen, aber jetzt füge ich mir selber Leid zu. Also es ging dann vor allem auch um so Alkohol- und Drogenkonsum, dazu wird man später noch kommen. Und du hast an einer Stelle geschrieben, die Verantwortung wird auf das Individuum verlagert. Und vielleicht kannst du dazu irgendwie noch mal kurz was sagen.
Ja, gerne. Also in dem Essay schaue ich mir eben an, worunter arme Körper zu leiden haben. Arme Körper im doppelten Sinne, einmal moralisch verstanden sozusagen, ach, der arme Körper, also wie man es irgendwie so kennt, ne? Ach, mein armer Körper oder so, aber auch eben arme Körper, also sozial situierte Körper, deren Träger armutsbetroffene Menschen sind. Oder halt Menschen sind, die halt knapp über der Armutsgefährdungsschwelle oder Armutsschwelle leben und die aus der ArbeiterInnenklasse kommen, die ihren Körper zum Arbeiten gebrauchen. Und da sieht man, oder sozusagen, da bin ich für mich drauf gekommen, aus eigenem Wissen, aber auch natürlich durch meine Arbeit, dass viele Menschen und auch durch einen Blick auf mein Umfeld, dass viele Menschen, die ihren Körper zum Arbeiten benutzen müssen, dass da die Ressource der nicht der psychischen, sondern der körperlichen Gesundheit, der physischen Gesundheit, dass die sozusagen als verbrauchenswert angesehen wird. Das klingt jetzt kompliziert oder ein bisschen so gestellt ausgedrückt, was ich damit meine ist, es ist unwahrscheinlich, dass man jahrzehntelang körperlich arbeitet und davon keinen Schaden nimmt. Also ich kenne da sehr wenig Fälle nur, wo das längere Zeit gut geht. So, und dann schauen wir uns die Personengruppe an, die vor allen Dingen gezwungen ist, körperlich zu arbeiten. Das ist eine Frage davon, wie hoch der Bildungstitel ist, den du hast. Ne? Also einfach gesprochen, je geringer dein legitimer Bildungstitel ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Körper zum Markte tragen musst, in einer Welt, in der das Gehalt nicht im Einzelfall, aber im Durchschnitt und die Höhe deines Gehalts an die Höhe deiner Bildungstitel gekoppelt ist. So. Und wenn wir diese beiden Phänomene zusammendenken, also einmal dass das Vorsortieren unserer Gesellschaft in Kopf- und Körperarbeiter eigentlich schon in der Schule, Grundschule, manchmal sogar schon im Kindergarten beginnt, dass das sozusagen ein gewalttätiger Akt ist. Ne? Und dann ist sozusagen körperliche Arbeit häufig auch mit einem Akt der Gewalt verbunden. Ne? Wenn ich Straßenbauer bin oder meine damalige Arbeitskollegin, ich habe ja viel so Bullshit-Jobs gemacht und oder Bullshit-Jobs meint ja eigentlich noch was anderes. Ich habe viel so körperliche Jobs gemacht früher, weil ich auch meine Schule abgebrochen hatte und dann erstmal im Supermarkt gearbeitet hatte. Und unsere damalige Chefkassiererin, die hatte Arthrose und Sehnscheidenentzündung an den Handgelenken vom jahrzehntelangen Kassieren zum Beispiel. Ne? So. Und der Take, den ich mache in dem Essay, ist, dass ich mir anschaue, was ist denn in der unteren Klasse, also in der Klasse von Menschen, die armutsbetroffen sind oder die so knapp drüber sind, was gibt es denn da so für Phänomene? Und dann schaut man sich sozusagen die ganzen Dinge an, die man, die ein Mensch so tun kann, ungesund essen, rauchen, trinken und so weiter, und schaut sich eben an, in welchen, wie die sozial situiert sind, in welchen Personengruppen die wie häufig vorkommen, ne? Das ist sozusagen dann für mich von Interesse. Und dann sehe ich, ah, okay, es gibt manche dieser Phänomene, wo sich ungesunde Ernährung, Rauchen oder so auf den Körper und auf die körperliche Gesundheit und auch auf die Lebenserwartung auswirkt, die sind sozusagen nicht fest verbunden sozusagen mit Klasse, aber die kommen viel häufiger vor. Und die schaue ich mir an, und dann sozusagen habe ich eben diesen, ja, so hobbypsychologischen Trick irgendwie gemacht, dass ich gedacht habe, ja, es ist doch klar, dass wenn Druck auf dich geladen wird, auf deinen Körper, wenn du 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche über Jahre, Jahrzehnte von der Gesellschaft signalisiert bekommst, dass dein Körper eine zu verbrauchende Ressource ist, warum solltest du denn anders über deinen Körper denken als die gesellschaftlichen Werturteile, die getroffen werden? So, bei Bourdieu würde das symbolische Gewalt heißen, ne? So, wenn wir uns anschauen, die Personengruppe, die am häufigsten trinkt, das sind die obersten 10% der Frauen. Das führt uns darauf, dass immer wieder gesagt wird, ah ja, Trinken ist eine Klassenfrage, Zwinker-Zwonker, nämlich die obersten 10% der Frauen, also die Reichen, saufen so viel. Und das stimmt, aber wenn wir uns anschauen, wer am todbringendsten säuft, also wer sozusagen am pathologischsten trinkt und dann einfach mit der Leber irgendwas passiert, was ich jetzt nicht näher beschreiben kann, weil ich kein Mediziner bin, das sind die untersten 10% der Männer, ne? Also da müssen wir genau hinschauen. Und ich habe eben auch in einigen Jobs gearbeitet. Also ich versuche da Wissen auf verschiedenen Ebenen zu kombinieren. Ich habe als Malerhelfer gearbeitet und so. Und da waren so, oder auch früher als so proletarischer Jugendlicher oder junger Erwachsener, ich habe einfach da jahrelang gekifft und fast jeden Tag getrunken. Das war so ganz normal, dass man so mit dem Körper umgeht, wie man es gewohnt ist, dass mit dem eigenen Körper umgegangen wird. Aber zuerst ist sozusagen das Außen da und dann verinnerlicht man diese Werturteile und sagt, ja klar, stoße ich mich. Na klar, irgendwie, wenn ich sehe, zwei Leute schlagen sich, gehe ich dazwischen und habe das Risiko, dass ich mir auch noch eine fange und so weiter. Das ist eben Teil meines Lebens. Das sagt man sich nicht so bewusst, aber das steckt eigentlich dahinter, denke ich.
Ja, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt, der Umgang, den man mit sich selber lernt und letztendlich ja auch irgendwie vorgelebt bekommt, ob das jetzt von der Familie ist oder von den Menschen, mit denen man sich umgibt, was ja auch sehr viel mit Klasse zu tun hat. Und das andere, glaube ich, dass du schreibst zum Beispiel vom Tablettenmissbrauch, um funktionieren zu können. Da denke ich sofort an Schmerzmittelkassiererin mit Arthrose, die irgendwie Schmerzmittel nimmt, weil sie weiter arbeiten muss und so weiter und so fort. Aber eben auch ein, ich komme nach Hause nach einem, weiß ich nicht, 12-Stunden-Tag, vielleicht habe ich noch Kinder zu Hause, ich bin gestresst, ich kann nicht schlafen, also trinke ich irgendwie Alkohol. Also dieses Coping durch Substanzen jetzt an dem Beispiel, was, glaube ich, sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht, aber ganz anders, also dass arme Menschen einfach oft wenig andere Mittel haben, als irgendwie mit Druck und Stress und Leid und Schmerzen umzugehen. Und dann das ja aber geframed wird als ein, ne, mit dieser Verantwortung, was du ja auch geschrieben hast, als ein, naja, da ist doch jeder selber schuld, also man muss, kann sich doch entscheiden, nicht zu trinken, oder man kann sich doch dies und das und jenes.
Genau. Genau, so die gesellschaftliche Komponente wird dann da rausgerechnet, und das ist eigentlich, und da sind wir dann wieder bei sozusagen der Psychologisierung des Alltags, das ist eigentlich eine Form für mich von Gaslighting, ne? Das kannst du gerne korrigierend eingreifen, wenn du das Wort irgendwie anders verstehst, oder Gaslighting in dem Sinne, als dass etwas sozusagen durch gesellschaftliche und politische Prozesse ausgelöst wird. Ne? Es gibt einen Bedarf an Menschen, die Straßen bauen, und da, wo Straßen gebaut werden, da werden Leute ihre Rückenwirbel verletzen und so weiter. Und man schweigt aber von der Gewalt, die Straßenbau bedeutet, Straßenbau oder Spargelstechen oder so, jetzt einfach nur mal so als Beispiel. Man schweigt aber von der Gewalt und sagt dann, ja klar, bei deiner Körperhaltung, so wie du Spargel stichst, ist ja klar, dass was passiert. Ne? So, und das negiert halt eben, dass es sozusagen auf 100 Menschen, die Spargel stechen, halt nach 10 Jahren 60 gibt, die es nicht mehr können, weil sie irgendwelche physischen Probleme haben. Ne? Ja.
Du hast ein Zitat eingebaut, ich glaube, das ist in einem anderen Essay, vielleicht an einer anderen Stelle, aber ich habe es alles schön zusammengeschmissen, und zwar von Anna Meyer, die geschrieben hat, indem wir jemanden identifizieren, der falsch lebt, wissen wir, dass wir richtig leben, ne? Also so im Sinne von einer Abgrenzung zu, naja, die Alkis und die machen solche schweren Arbeiten, können ich damit umgehen, so. Und da muss ich dran denken, dass es ja oft, also dass das Stigma sowohl psychisch kranker als auch armer Menschen oft einhergeht mit so einem irgendwie Selbstschuld dran sein. Also nicht bei allen psychischen Erkrankungen ist es so, aber ganz oft kommt, ist immer so ein Geschmäckle dabei von so, naja, du kannst doch Therapie machen, naja, du, warum machst du nicht dies, warum passt du nicht besser auf dich auf, warum nicht das? Und dann habe ich gedacht, ob es auch so eine Art Schutzfunktion hat, naja, es, sonst könnte es ja jeden treffen, aber nee, die Person ist ja selbst schuld, sie ist in dieser Lage selbst verschuldet und deswegen bin ich, kann mich das nicht treffen, weil ich aufpasse, dass ich nicht, oder so, ne, dass ich nicht in so einer Lage komme.
Ja, also. Absolut. Ja, richtig geil. Es gibt, ich muss gerade an zwei Essays von Susan Sontag denken, die AIDS als Metapher und Krebs als Metapher heißen. Da geht es nicht um psychische Erkrankungen, sondern da geht es um Werturteile, die wir mit bestimmten körperlichen Erkrankungen auch verbinden. Höchst spannendes Thema, wie zum Beispiel Krebs oder auch dann AIDS später so krass individualisiert wurden, ne? Und dann so, ah ja, ich wusste, mit dem war schon immer irgendwas und so, und jetzt hat der Krebs, ist ja kein Zufall und so, ne? Also kann man wirklich sehr ausschweifend und lang drüber sprechen. Habe ich mit großem Interesse gelesen, eben weil ich in meinem Umfeld auch eine Person hatte, ich hatte mal eine Krebserkrankung, die gesagt hat, es kommt aus, die Krebserkrankung sei aus unterdrückter Wut gekommen. Und genau diesen Satz, ziemlich eins zu eins, so ähnlich habe ich bei Susan Sontag gefunden. Und das hat mir so geholfen zu verstehen, dass diese Person das nicht böse gemeint hat, was ich ohnehin wusste, aber dass das einfach sozusagen ein tollpatschiger, individualisierender Take war, um irgendwie eine Erklärung zu schaffen für dieses große Grauen, ne, das Krebs irgendwie darstellt. Ne? Man assoziiert Krebs sofort mit Tod und so. Dabei gibt es bei immer mehr Krebsarten immer mehr Behandlungsmöglichkeiten, so auch in meinem Fall. Ich bin jetzt sozusagen seit einigen Jahren so geheilt. Ist es sozusagen einfacher, glaube ich, oder vielleicht mich würde da auch interessieren, wie du darüber nachdenkst, aber das ist so meine küchenpsychologische Erklärung, auch hier wieder so ein Alltagspsychologie-Wort, mein Kopf ist wirklich voll damit, so eine küchenpsychologische Erklärung, dass es einfach wichtig ist, Erklärmuster zu haben und irgendwelche Schubladen, in die man das hineinpacken kann, um auch so eine Gefahr zu bändigen, und du hast noch diese andere Funktion benannt, um auch irgendwie zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun, und wenn ich nur brav immer meine Cholesterintabletten nehme und um 6.30 Uhr 5 Minuten in meiner Yoga-App ein bisschen rumatme, dann wird der Kelch schon an mir vorbeigehen. Ne? Also, ja, spannendes Thema. Ich bin Feuer und Flamme sozusagen.
Ja, also na, letztendlich sind es ja auch Versuche, die Kontrolle zu gewinnen über etwas, wo wir nicht wirklich viel Kontrolle haben oder vermeintlich etwas Kontrolle. Aber das ist total spannend, diese psychosomatischen Zusammenhänge, wo ich auch immer wieder merke, in der TP-Ausbildung ist ein psychodynamisches Verfahren, wo es halt nochmal, glaube ich, auch mehr um diese Symboliken geht, als ich das jetzt der VT zurechnen würde. Also wir hatten auch, weiß ich noch, in einem Seminar mal eine Diskussion, weil die Dozentin eben genau, ne, es ging genau in die Richtung, es ging um ein Fallbeispiel mit einer Krebserkrankung und dann ging das halt darum, woher das kommt und welches unterdrückte Gefühl und welche Probleme in der Mutterbeziehung. Ich vereinfache das jetzt und karikiere. Aber da war eben auch eine Person, der das nicht gepasst hat, und dann entstand eine Diskussion und ich dachte so, irgendwie stimmt, glaube ich, beides, oder beides hat irgendwie, ist legitim, weil ich durchaus ja an mir selber erlebe und auch sehe, dass ganz viel psychosomatisch entsteht, wenn wir nicht mit Gefühlen umgehen. Aber dann sozusagen so weit zu gehen, zu sagen, aha, und wenn man jetzt eine unterdrückte Wut hat, dann kriegt man Krebs und man muss nur die Wut in den Griff kriegen, dann wäre das nicht passiert. So, das würde ich nicht machen, das ist ein bisschen zu vereinfacht. Und da ist dann auch die Dozentin zurückgerudert und hat gesagt, naja, es geht vielleicht auch nicht unbedingt darum, der Person dann sozusagen wie die Schuld zuzuschieben. Darum geht es ja eh nicht, weil wenn man nicht mit seiner Wut umgehen kann, dann hat das ja auch einen Grund. Aber viel mehr als ein, und wir finden einen anderen Zugang zu der Krankheit. Und da denke ich jetzt auch sofort an so Religion, dass Menschen ja immer für alles irgendwie Erklärungen finden müssen und dann irgendwas glauben müssen. Und dass diese Interpretation von der Krankheit irgendwie, glaube ich, eine Sphäre in Gedanken eröffnet, die vielleicht uns wegholen kann von so einem, oh Gott, ich bin so doomed, ich bin irgendwie verwunschen, das ist mir was Schlimmes passiert und das ist jetzt einfach so und ich weißt du? Also so ein sich auch nicht hingeben. Also es kann ja was Ermächtigendes haben, zu sagen, okay, und ich setze mich mit meinen Gefühlen auseinander und vielleicht ändert das was an meiner Perspektive darauf, aber es ändert ja nichts daran, dass die Krankheit irgendwo herkommt.
Ich finde es überhaupt nicht weit weg. Und ich glaube, dass wir sowas auch sozusagen bedienen können, im Sinne von, dass wir Erklärungen schaffen können. Nur ich interessiere mich dann sozusagen eher für die gesellschaftlichen und politischen, sozialpolitischen Bedeutungen davon. Oder glaube, dass wir da Antworten finden. Ne? Denn wenn wir uns irgendwie, das haben wir auch in unserem letzten Gespräch schon vor wahrscheinlich 2 Jahren gemacht, wenn wir uns die Erkrankungszahlen von zum Beispiel Frauen aus der untersten sozialen Statusgruppe, die das Robert-Koch-Institut ermittelt, anschauen und die bei im Jahr 2020 bei 43,3% lagen, also dass die Gefahr einer psychischen Störung einmal im Jahr sozusagen beinahe jede zweite Frau aus der untersten sozialen Statusgruppe ereilt, dann sind das irgendwie 20-25% weniger als mehr als in der obersten sozialen Statusgruppe. Und dann sehen wir, ganz viele Dinge haben ganz objektiv einiges mit Gesellschaft zu tun. Ne? So, oder ein anderes Beispiel, was auch genauso mit Gesellschaft und genauso mit Politik zu tun hat, worüber wir aber nicht sprechen und was aber was Positives ist. Ein großer Teil wir haben sozusagen so ansteigende Zahlen an Krebserkrankungen, hat damit zu tun, dass wir als Gesellschaft immer älter werden. Das ist sozusagen die Kehrseite einer guten Medaille. Also wir haben sozusagen pro Jahrzehnt akkumulieren wir als Gesellschaft total mehr Wohlstand. Mehr Wohlstand sorgt nicht ohne Ende gedacht, aber zumindest zeitweise. Ich glaube, das stagniert in Deutschland wieder, dass wir gerade kurz nicht mehr älter werden. Also wenn man über die Jahrzehnte schaut, dann werden wir gerade sukzessive älter, so im Durchschnitt. Und das ist sozusagen ein Phänomen oder Ausdruck von einem höheren Wohlstand. Und dadurch, dass wir älter werden, steigt aber die Gefahr, dass irgendwelche Zellen, ich kann das jetzt wirklich überhaupt nicht, ich bin 0,0% Mediziner, aber dass irgendwelche Zellen kippen oder wie auch immer. Und dadurch steigen die Krebszahlen. Also auch das wieder hat mit Gesellschaft, auch das wieder hat mit politischen Entscheidungen zu tun. Ne? Also Wohlstand, wie wird der produziert? Wer erlaubt, dass wer Wohlstand haben kann? Das sind letzten Endes politische Prozesse und Entscheidungen. Ne? Und das sind einfach so zwei Beispiele, die so vielleicht auch so eine ganze Bandbreite zeigen. Ne? Einmal, was so möglich ist, im Sinne von, ich wünsche jetzt nicht, dass viele Leute Krebs haben, aber wenn das Ausdruck ist davon, dass sie älter werden, dann würde ich sozusagen eher dann dahin gehen, dass ich sage, ja geil, lass uns irgendwie die Medizin noch weiter irgendwie subventionieren, lass noch weiter irgendwie den Leuten helfen, dass sie da Behandlung finden und uns das Problem auf eine andere Art irgendwie angehen. Ne? Aber das führt jetzt auch sehr, sehr weit, aber ich wollte sozusagen einmal so auch so ein bisschen so Hoffnung dafür machen, dass das sozusagen die Gesellschaft und die Psyche und den Körper zusammenzudenken, immer halt auch, dass man das nicht nur sozusagen deterministisch machen muss, im Sinne von, schau mal, wie alles auf uns niederdrückt, auf uns Flinters, auf uns Migrantisierte, auf uns armutsbetroffene Leute, die objektiv irgendwie ausgegrenzt, unterdrückt werden, entrechtet werden, manchmal ermordet werden in dieser Gesellschaft, sondern lass uns auch schauen, dass das auch ein Möglichkeitsraum ist, Psyche und Gesellschaft zusammenzudenken, ne? Und dass es nicht nur negativ konnotiert, sondern auch positiv umgedeutet werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Was ich noch ergänzen wollte, du schreibst an einer Stelle im Buch von den zahlreichen Diagnosen, die du so im Laufe deiner psychischen Karriere, würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, so bekommen hast. Und ich glaube, das ist gar nicht unüblich. Also ich kenne das von vielen Personen, dass da irgendwie auch ein bisschen so ein Diagnosenraten manchmal gefühlt stattfindet in unterschiedlichen Therapieanlaufstellen sozusagen. Und da habe ich dann auch darüber nachgedacht, dass letztendlich ja sowieso Diagnosen erstmal nur ein manchmal sehr plumper Kategorisierungsversuch sind für irgendwelche Dinge, die Menschen erleben und Symptome und ein Versuch, das zu clustern und letztendlich aber dann vielleicht auch, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status häufiger betroffen sind von psychischen Erkrankungen, dann letztendlich vielleicht auch ein Versuch der Kategorisierung psychischen Leidens oder einem nicht psychischen Leiden, sondern einem Leiden an und in der Welt.
Mhm. Voll. Bei mir geht da noch so Kategorisierung von sozialem Status einher. Ne? Also es gibt ja auch sozusagen so eine Art Problem der Psychopathologisierung von Armut und so weiter, ne? Durch Jobcenter und so. Das ist noch so ein anderer, den Punkt wollte ich glaube ich nicht machen, aber das ist noch so ein anderes Fenster, was da bei mir aufgeht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und du schreibst an der gleichen Stelle dann quasi nach diesen Diagnosen von deinen Symptomen, die glaube ich auch relativ bezeichnend sind für Menschen in bestimmten Statusklassen, nämlich eine geringere Belastbarkeit, ein Gefühl permanenter Erschöpfung, dann das Gefühl einer ständigen Überreizung, alles ist irgendwie zu viel und eigentlich wünscht man sich nur Ruhe. Und ich glaube, dass es schon auch fair ist zu sagen, dass die Welt bestimmte Menschengruppen auch einfach sehr erschöpft und man dann dafür eine Diagnose finden muss, sozusagen. Und dass ich lese jetzt doch mal ein Zitat noch vor aus deinem Buch, das, glaube ich, auch noch ganz gut dazu passt. Und zwar schreibst du das von der Erkenntnis, dass die Welt eine ungerechte Welt ist, die das Innere verwüstet und in der jedes Zeichen von umfassender psychischer Gesundheit ein falsches Zeichen ist, weil es darauf hindeutet, dass man seinen Frieden mit dem Leid der Welt machen kann.
Das ist natürlich ein starkes, im Sinne von ein totales Argument, ne? Also das kann man auch eine Nummer kleiner machen, aber ich wollte es sozusagen einmal so auf 100% sozusagen machen, ja, genau. Aber wolltest du dazu eine Frage stellen oder soll ich?
Ich ende einfach nur meinen Satz mit, das hat quasi eine Menge an Assoziationen bei mir ausgelöst und genau wie du gerade gesagt hast, es ist ja nicht immer absolut, aber dass es, glaube ich, für bestimmte Menschengruppen einfacher ist, in dieser Gesellschaft psychisch gesund zu bleiben, als für andere, so vielleicht.
Ja, voll, genau, ja, ach. Ich denke, Leute, die sozusagen sich ein bisschen mit Psychologie oder mit Literatur, die mit Psychologie zu tun hat, beschäftigen, die können da aus dem Satz, den du von mir vorgelesen hast, bestimmt Erich Fromms die Pathologie der Normalität herauslesen. Das habe ich zu der Zeit gelesen. Das hat bei mir voll, also bei mir ahnungslosen Betroffenen voll reingehauen, auf jeden Fall, dass ich so dachte, ja, genau.
Ja, aber so soll's
denk
ja
mal darüber nach. Ja. Wie soll man denn, wenn alles scheiße ist, gesund sein? Das ist doch krank. Genau, aber also ich glaube auch immer noch daran, dass das sozusagen, dass das ein guter Punkt ist und gleichzeitig, das meine ich auch mit dieser Maximalposition, gleichzeitig kann das ja auch keine Analyse sein. Ja gut, dann bin ich eben erst gesund, wenn wir in einer klassenlosen Gesellschaft leben, ne? Ja, das dauert vielleicht noch ein bisschen, dann bin ich vielleicht dieses Leben nicht mehr gesund. Aber ich möchte vielleicht dieses Leben noch gesund werden oder zumindest irgendeine Art Umgang haben, der so, wo ich so viel Mechanismen habe, so viel Handwerkzeug, so viel Zuversicht schöpfen kann. Nicht nur aus dem eigenen Leben, sondern auch aus meinem Umfeld oder aus Kämpfen, die ich führe, auch sozialen Kämpfen oder so. Das kann schon auch nicht sozusagen, also daraus kann man jetzt nicht den Schluss ziehen, ja gut, dann müssen wir sozusagen uns komplett nur auf die Gesellschaft fokussieren, ne? Dann wärst du, wenn du diese Analyse hättest, wärst du Soziologin oder Politikerin geworden und nicht Psychotherapeutin, ne? Genau. Also denke ich mal.
Ja, das, ich habe mal einen Vortrag gehört von Georg Blokus, der die School of Political Hope mitmacht. Da ging es auch um Armut und Depressionen und den habe ich auch gefragt, da war ich noch jünger und ganz verzweifelt und habe gesagt, naja, was kann man denn tun als kleiner Psychologe, kleine Psychologin, wenn die Gesellschaft die Menschen krank macht und die kommen dann zu uns und wir müssen die gesund machen und wieder hinaus in diese Welt schicken. Und er hat was gesagt und das hat sich so eingebrannt bei mir, dass wir ja, also in dem Berufsfeld, in dem ich bin, können wir die Welt nicht unbedingt verändern, aber man kann den Menschen dabei helfen, besser in ihr zurechtzukommen und eben genau wie du gesagt hast, ein Handwerkszeug zu finden, um zumindest, und wenn das Geringste ist, erstmal zu überleben und zwar auf eine Art und Weise, in der man nicht sich komplett krank macht, krank ist oder wie man einen Umgang mit sich finden kann und vielleicht auch einen selbstfürsorglichen Umgang mit sich in einer Welt, die das vielleicht nicht immer will. So. Und du hast ja auch an einer Stelle, glaube ich, tatsächlich geschrieben, da ging es um deine Mutter und den Umgang deiner Mutter mit der Situation und dass sie sich eingerichtet hat und auch unter anderem dadurch, dass sie eine Therapie zum Beispiel gemacht hat. Und ich glaube, es ist ja oft so, gerade auch bei armen Menschen, wo man jetzt gar nicht mit so dieser positiven Selbstfürsorge-Psychologie ankommen muss und sagen, nimm doch mal ein Schaumbad und fahr mal in den Urlaub und entlaste dich mal, weil halt viele Menschen die notwendigen Ressourcen, Zeit und monetär halt gar nicht haben. Und das aber das Handwerkszeug, du bezeichnest das als Handwerkszeug in Zeiten von Krisen, was ich auch ganz treffend finde, dass man das irgendwie vielleicht erlernen kann und zumindest schauen, inwieweit man das auf den eigenen Alltag anwenden kann. Und eben dann zum Beispiel nicht in erster Linie zum Alkohol greift und ohne jetzt wieder die Verantwortung zu verschieben und zu sagen, die Menschen müssen einfach das Handwerkszeug erlernen, dann saufen sie weniger, so ist das nicht gemeint, aber Wege zu finden, gerade zum Beispiel armen Menschen ein Handwerkszeug, zum Beispiel ein psychologisches Handwerkzeug an die Hand geben zu können, was für ihre Situation nützlich ist. Ja. Also ich habe zum Beispiel in Reha-Kliniken Stressgruppen geleitet und dann auch als junge Psychologin gedacht, naja, ich muss denen jetzt beibringen, wie man Nein sagt, damit sie nicht mehr so viel Stress haben. Und da sitzen dann halt Arbeiter, die im Schichtdienst arbeiten in der Gruppe und zeigen mir einen Vogel und sagen, wenn ich zu meinem Chef Nein sage, dann verliere ich meinen Job und das kann ich mir nicht leisten. Und dann muss man sich halt überlegen, was man den Menschen eben stattdessen irgendwie mit auf den Weg geben kann.
Ja, genau. Und das ist schon, das führt uns schon auf die richtige Spur. Ne? Zuerst mal muss man irgendwie anerkennen, dass Leute Handlungsweisen entwickeln, die objektiv, wenn du dich radikal auf ihren Blickwinkel, auf ihre Blickachse einlässt, die objektiv Sinn ergeben einfach. Also die nicht subjektiv irgendwie sind, sondern dass Leute in meinem Umfeld, auch in meiner Familie, so mega angespannte Muskeln haben die ganze Zeit, dass die sozusagen ihre Schultern nicht loslassen können, dass sie, so wie ich auch, häufig nicht richtig bis in den Bauch atmen, dass sie rastlos wirken permanent oder so. Das sind haufenweise Schutz- und Coping-Mechanismen. Und wenn du diesen Körpern, wenn du den Gefühle oder Worte zuordnen müsstest, dann wäre das irgendwie, mein Körper ist ein Schild oder so, oder mein Körper ist ein Panzer. Also sozusagen, was sind das für Worte, die ich benutze? Das sind Worte von Menschen, die sich ganz faktisch in einer Art Kriegsmodus wähnen. Ne? Also und das, auch das hier ist Wissen sozusagen, das liegt in den Körpern und in der Psyche von den Leuten verborgen. Die würden das vielleicht jetzt gar nicht alle selber auf sich anwenden, denn da sind wir dann auch wieder bei Bourdieu, je unterdrückter du bist, desto weniger nimmst du deine eigene Unterdrückung wahr. Und du kannst ja auch nicht durch die Gegend rennen und sagen, ah, heute ist wieder ein Tag, wo ich keinen Unterschied machen kann, heute habe ich wieder keine Chance, heute werde ich wieder ausgebeutet, alle hassen mich, ich werde gemobbt, rassistisch beleidigt. So kannst du nicht, also natürlich musst du manchmal so in die Welt gehen, wenn objektiv die Gefahr sehr hoch ist, aber so kannst du nicht die ganze Zeit rumrennen und gleichzeitig, also das heißt, ich erlebe das sozusagen in meinem Umfeld immer wieder, dass sich eingerichtet wird auf einer Ebene irgendwie damit und dass sich gesagt wird, das ist eben normal, so ist die Welt und so weiter. Und der Körper erzählt aber von was ganz anderem. So, oder eigentlich so Reaktionen, auch psychische Symptome erzählen von was ganz anderem. So. Und dann gibt es einmal sozusagen auf der einen Ebene die, also das würde ich jetzt sagen, gehe da gerne jederzeit rein, die sozusagen Notwendigkeit für eigene Psychohygiene, dass man eben sich nicht die ganze Zeit pathologisiert und nicht die ganze Zeit sagt so, ah, okay, alle drücken dich nieder, du bist am Arsch, so, ne, wie ich es gerade schon gesagt habe, das würde keine Psyche länger als einen Monat aushalten, bis man einen Knacks bekommt oder bis man überhaupt nicht mehr funktionsfähig ist. Und auf der anderen Seite, da gibt es so einen Satz von ich habe meine Schauspielausbildung gemacht und da sozusagen erste Erfahrung gemacht, mit meinem Körper irgendwie ein anderes Verhältnis zu haben als ein rein funktionales. Da hat die Leiterin der Schauspielschule gesagt, der Körper ist ich paraphrasiere jetzt, der Körper ist der Ausdruck unserer, oder sozusagen ist der Spiegel unserer Vergangenheit. So, das hat mich sehr beeindruckt. Jetzt im Nachhinein würde ich noch anfügen, der Körper ist der Spiegel unserer Gesellschaft auch, sozusagen, und unserer eigenen Vergangenheit, die sozusagen in einer Gesellschaft assoziiert ist oder in einer Gesellschaft positioniert ist. Genau, aber also ich finde eben diese beiden Aspekte ganz notwendig, sich anzuschauen, ah, okay, objektiv sind manche Menschen in einem derartigen Stressmodus, wo sie sich einfach abnützen müssen, weil du dieses Stresslevel nicht so halten kannst. Und dann geht es vielleicht darum, Räume zu ermöglichen, dass man denen signalisiert, wie das geht, das Schild mal kurz runterzunehmen, ne? Und zu sagen, ah, okay, objektiv müssen solche Menschen Erfahrung machen davon, dass sie nicht in jeder Situation angegriffen werden und dass Leute es wohl mit ihnen meinen und dass sie danach keine Rechnung dafür bekommen, ne? Also im Sinne von, dass es dann nicht noch sozusagen in den AGBs noch irgendwas steht, wo sie Monate später durch die Erfahrung, dass sie kurz mal das Schild runtergemacht haben, dann auch noch irgendwie betrogen werden, sozusagen, in Anführungszeichen. Ne? Und da sind wir wahrscheinlich irgendwie bei einer möglichen Jobbeschreibung von dem, was auch du und ihr macht, ne? Ihr Psychotherapeutin.
Ja, und letztendlich ja vielleicht auch ein, also Ich habe ganz viele Gedanken dazu, aber ich glaube, was auch sehr emanzipiert, also es kann einerseits natürlich Verzweiflung stiften, sich immer wieder darüber bewusst zu sein, wie sehr man unterdrückt wird. Andererseits kann es auch was sehr Emanzipatorisches haben, meiner Meinung nach, sich darüber bewusst zu werden und anstatt in den Rückzug zu gehen, wütend darüber zu sein, ne? Also eine Energie freizusetzen, nicht unbedingt, also natürlich einen Veränderungswillen, aber wie wir alle wissen, kann man leider von heute auf morgen die Gesellschaft nicht verändern, aber vielleicht auch eine Energie im Sinne von, ich organisiere mich und fühle mich verbunden mit Menschen, denen es ähnlich geht wie mir und so weiter und so fort. Aber ich würde gleich noch dazu kommen, auch zu dem vielleicht emanzipatorischen Potenzial von Wut. Und vorher würde ich aber, weil du was gesagt hast, was mich daran erinnert hat und ich wollte eh mit dir darüber sprechen. Und zwar schreibst du von einem Phänomen, der, was du immer innere Migration nennst, beziehungsweise ich glaube, Wort ist vielleicht gar nicht von dir selbst erfunden, sondern gibt es ein Zitat dazu, aber oder Literatur, aber das darauf würde ich gerne mal noch näher eingehen. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
Gerne. Also wir kennen in Deutschland innere Migration im Kontext vom Nationalsozialismus. Da wurde es verwendet für KünstlerInnen, die nicht migriert sind, sondern die da geblieben sind während der NS-Diktatur und die irgendeine Art von, also teilweise behaupteter kritischer Distanz hatten, die auch eine Art behaupteter kritischer Kunst gemacht haben. Das kann man dann bei manchen tatsächlich sehen, bei manchen kann man es nicht mal erahnen. Da muss man dann teilweise davon sprechen, dass es so Schutzbehauptungen waren. Ne? Ah, du warst aber überhaupt nicht einverstanden mit dem Nationalsozialismus, hast aber 11 Filme irgendwie gedreht darunter und es gibt sehr viele Fotos von dir, wo du mit irgendwelchen Faschos irgendwie rumhängst und lachst. Ja, möglich, dass du innerlich immigriert bist, also dass du dich sozusagen entzogen hast, aber man sieht es nicht. Aber darum geht es gar nicht. Ich sage, dass es in Deutschland damit so rezipiert wird, weil alle Leute erstmal komisch schauen, wenn ich das Wort benutze, weil es eben mit der NS-Diktatur sozusagen verbunden ist. Ist es aber eigentlich gar nicht. Also das Wort kommt von Leo Trotzki, der hat es irgendwie in einem anderen Kontext benutzt. Und auch darum geht es mir nicht, wie es original benutzt wurde, sondern mir geht es darum zu beschreiben, warum ich so viele Leute als apathisch wahrnehme und als hätten sie einen sozialen Rückzug gemacht. Ne? Also und ein paar Kennziffern sozusagen zu nennen, um damit das nicht nur so rein auf Gefühlsebene stattfindet, die Begründung. Ich habe mir angeschaut, wie das Wahlverhalten in der unteren Klasse ist. Also es gibt einfach da sozusagen proportional die Menschen, die arm sind, haben den höchsten Nichtwähleranteil. Es gibt sozusagen den höchsten Anteil, wenn du das sozial dir anschaust, also nach ökonomischem Einkommen, dann ist sozusagen die untersten 15 oder so Prozent haben den höchsten Anteil an Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben. Und das sind für mich Marker und Kennzeichen davon, dass man den System der Macht die Verweigerung ausspricht. Dass man sagt, ich ratifiziere nicht meinen eigenen Untergang, indem ich am Sonntag zur Bundestagswahl gehe oder ich schaffe mir eigene Narrative, die vielleicht völlig spinnert sind, aber an die glaube ich lieber als an Narrative, die mich unterdrücken. Und auch hier sozusagen, ich glaube, Menschen würden das jetzt nicht eins zu eins so schildern, aber ich denke, oder sozusagen, das ist der Take, den ich mache, dass ich glaube, dass das schon ein Punkt ist. Ne? Es gibt eine Studie, die ich immer wieder zitiere, die eben zeigt, dass die PolitikerInnen des Bundestages einfach sich an eine bestimmte hohe, sozioökonomisch hohe Schicht wenden oder Klasse wenden, was ihre Politik angeht. Und diese obere Klasse überproportional doll adressieren mit ihrer Politik, im guten Sinne, ne? Also im besten Sinne. Und dass sie unterproportional die untersten 50% unserer Bevölkerung adressieren. Das heißt, je inniger sich die untersten 50% irgendein politisches Ziel wünschen, eine bestimmte Reform oder so, sei es eine wirtschaftspolitische Reform, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie kommt. Und bei den obersten 10-15% oder bei der Klasse der Reichen ist es eben genau umgekehrt. Und dann ist es objektiv irgendwie logisch zu sagen, ja, macht ihr mal euer Spiel. Also jetzt mal so doof gesagt, wenn ihr mich immer mobbt, wenn ich in Turnklamotten in die Sporthalle betrete, dann spiele ich halt auch nicht mehr mit. Also ganz einfach, dann nehme ich am Sportunterricht nicht mehr teil. Dann könnt ihr mal euren Spaß haben miteinander, ich bin raus. Also warum sollte ich da mitmachen? Ne? Und ich glaube, das sozusagen jetzt aus dem Kinderturn rausgelöst auf die Gesellschaft betrachtet, ist etwas, was wir gerade sehen. Ne? Und das dreht sich auch in Teilen wieder. Wir haben jetzt hier, wir sprechen ein paar Wochen nach den drei Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern. Da gibt es auch so eine Erzählung, dass hohe Wahlbeteiligung wunderbar hilft gegen Rechtsruck und so weiter. Das stimmt auch alles nicht. Also im Sinne von, das kann stimmen, aber das muss nicht stimmen. Und die drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern haben eben gezeigt, dass es auch eine Repolitisierung geben kann und dass die nicht progressiv sein muss. Also es gab sozusagen einige Nichtwähler, die sich für eine mehr oder weniger undemokratische Partei entschieden haben und die Hoffnung schöpfen darin, dass die AfD an die Macht kommt. An die Macht kommt auch schon. It shows, was ich sage. Ne? Also das kann sich gerade drehen und zwar auch zu Ungunsten irgendwie progressiver politischer Ideen. Aber erstmal müsste man tatsächlich sagen, jetzt mal unabhängig davon, dass ich ein Linker bin, der sozusagen linke Politik braucht und die Notwendigkeit linker Politik erkennt, muss man sagen, erstmal ist es eigentlich was Gutes, dass Leute sozusagen wieder denken, ihre Stimme wird gehört. Die treffen dann sozusagen aus meiner Sicht völlig falsche Entscheidungen. Wir müssen da jetzt auch nicht weiter drüber reden, aber ich wollte kurz das aufmachen. Die treffen halt total falsche Entscheidungen, aber erstmal sozusagen ist es was Gutes zu sehen. Ah, okay, da gehen Leute wählen, weil sie glauben, ihre Stimme zählt und sie werden politisch vertreten und gehört, ne? Aber das führt uns, glaube ich, vielleicht auf eine andere Spur. Oder kannst da gerne noch natürlich darauf antworten. Ich wollte jetzt das Gespräch nicht so kapern und die ganze Zeit über die AfD reden. Das war nicht mein Plan eigentlich.
Ist ja auch ein Einschub, der eben einfach manchmal passiert. Das ist ja auch häufiger so, wenn wir Gespräche haben, dass das dann ganz interessante Richtungen einnimmt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte mit der inneren Migration, ich bin sozusagen natürlich dem Punkt mit der Wahlbeteiligung gefolgt, auch als ich das Essay gelesen habe. Aber was für mich sehr eindrücklich war, ist, dass du erstmal die Person, die das über, also das Zitat, was ich vorhin meinte, wo du den Begriff der inneren Migration einführst und du beziehst dich da auf Leonore Krenzlin und sie schreibt da was von einer inneren Abwesenheit ohne einer realen körperlichen Abwesenheit. Ein bisschen später schreibst du was von Verstummen, sich den Zuständen ergeben als Zeichen innerer Migration und noch ganz weiter hinten im Buch schreibst du auch, und das taucht immer wieder auf, dieses Narrativ oder dieses Bild, eine Entkopplung oder eine Abkopplung und eine Entfremdung gegenüber der Welt. Und da musste ich sehr denken an ein Konzept, das heißt Silencing the Self. Das hat Dana Jack in den 90ern sozusagen aufgebracht. Die hat Interviews geführt mit depressiven Frauen und ein Merkmal oder was allen gemein war, was sie entdeckt hat, ist, dass diese Frauen Teile ihrer selbst verschweigen, in Anführungsstrichen, um Beziehungen zu schützen. Also im Sinne von, ich darf als Frau nicht wütend sein und meine Bedürfnisse äußern. Mhm. Also rede ich nicht drüber, aber das macht mich depressiv, um das jetzt hier mal ganz abzukürzen. Daran musste ich denken, ne? Also ein Verschweigen und Verstummen des Selbst. Und auf der anderen Seite musste ich denken an Dissoziation, was ja ganz häufig ein Merkmal ist oder ein Symptom von Menschen, die traumatisiert sind. Und ich glaube, eine Armutserfahrung oder Diskriminierungserfahrungen, ich tue mich immer schwer, Armutserfahrungen mit Diskriminierungserfahrungen gleichzusetzen, aber du weißt, was ich meine. Tragen auch alle Merkmale von Traumaerfahrungen, ne? Also Hoffnungs- und Machtlosigkeit, Ohnmachtserleben und auch, das schreibst du an einer anderen Stelle, der Entzug einer Deutungshoheit über die eigene Situation. Na, also letztendlich ist das ja bei einem Trauma auch so, irgendjemand oder irgendetwas stellt sich über mich und ich habe nicht mehr die Hoheit zu entscheiden oder die Hoheit zu deuten. Und das finde ich total spannend, dass dieses Konzept der inneren Migration letztendlich für mich in meinem Kopf ausgelöst hat, den Prozess von, ja, und das ist auch ein Merkmal dafür, wie traumatisch diese Erfahrung ist, in Armut
Voll.
Zu leben.
Ich habe es jetzt gerade nur politisch beantwortet. Ich sehe das genauso und ich kannte das Konzept von Silencing Self oder so ähnlich, kannte ich nicht, aber es beschreibt offensichtlich, so wie du es schilderst, irgendwie ein ganz ähnliches oder vielleicht dasselbe Phänomen oder so, denke ich mal. Also, ja.
Ja, und es gibt noch ein anderes psychologisches Phänomen, was immer, also das wird, glaube ich, so gepredigt im Psychologiestudium und ist ein sehr verhaltenstherapeutisches Konzept, und zwar das Konzept der erlernten Hilflosigkeit von Martin Seligmann. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenne das Wort, also den Begriff auf jeden Fall. Ob der mir jetzt das Richtige sagt oder nicht, werden wir im Folgenden sehen, aber ich habe das schon mal gehört, ja.
Also abgekürzt, der hat so Experimenten mit Hunden gemacht und letztendlich das, was dieses Konzept beschreibt, ist das eine verinnerlichte Überzeugung, dass man die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Situation verloren hat. Und die entsteht aufgrund von negativen Erfahrungen. Also in diesem Experiment war ein Hund in einem Käfig, der Käfig war zweigeteilt mit einem Zaun und da waren zwei Metallplatten und da wurde ein Stromimpuls gegeben und der Hund konnte auf die andere Seite springen und sich dem Stromimpuls entziehen, solange bis auf der anderen Seite auch ein Stromimpuls war und der Hund dann irgendwann nicht mehr versucht hat, rüber zu springen und sich aus seiner Situation zu befreien, weil er wusste, da drüben ist ja auch Strom, selbst als auf der anderen Seite der Stromimpuls nicht mehr lief und er sich hätte sozusagen aus seiner misslichen Lage befreien können. Also er hat gelernt, dass er eigentlich hilflos ist und das, finde ich, ist ebenfalls was, was eigentlich 1a übertragbar ist auf zum Beispiel die Situation und auch das, was du geschildert hast. Na, du hast das halt am Wahlverhalten erklärt, aber ich glaube, und du kannst mich gern korrigieren, man kann das wahrscheinlich auf viele Dinge im Leben von armen Menschen oder viele Verhaltensweisen im Leben von armen Menschen beziehen. Das Gefühl von, ich bin ja eh hilflos, kann es ja eh nicht ändern.
Genau, ja, absolut. Ich habe es einfach sozusagen politisch nur aufgehangen. Ich glaube, man könnte das sozusagen durch alle Lebensbereiche durchdeklinieren, ne? So, genau. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, das mal zu machen. Also ich schreibe in meinem ersten Buch, dass ich mir verboten habe, als Kind und Jugendlicher, der in seiner Schule, ich bin ja auf eine Privatschule gegangen, Kontakte in höhere soziale Milieus hatte, dass ich mir verboten habe, deren Klamotten cool zu finden und so weiter, ne? Weil ich wusste, dass ich sie mir nicht leisten kann. Ne? Da reden wir dann auch über sowas. Oder dass ich einen bestimmten Typ von Frauen, ich bin hetero, irgendwie total toll fand, aber wusste, dass ich nie in Frage kommen würde, dass die mich attraktiv finden oder so und dass deswegen so etwas Kryptisches blieb. Also das war nicht, ich fand die nicht toll im Sinne von, ich hatte die Hoffnung, dass ich irgendwie in Frage kommen würde, mit denen mehr Zeit zu verbringen, sondern ich fand die toll und das habe ich aber total abgekoppelt von der Realität. Dann habe ich umgedreht, bin gegangen und fand die so still für mich alleine toll, weil ich mich gar nicht mal getraut habe, mich auf den Weg zu machen. Ne? Also ist auch random Fact so, aber das kann man, glaube ich, auf viele Sachen anwenden.
Aber das, finde ich, ist ja zum Beispiel auch ein total gutes Beispiel für dieses. Du konntest ja dann in dem Fall auch keine korrigierende Erfahrung machen. Das ist ja wieder so ein psychotherapeutischer Ansatz, dass man sagt, naja, und im besten Fall gehst du dann halt hin und sprichst sie an, trotz des...
Holst du den Korb.
So. Naja, oder halt nicht, ne? Trotz des wahrgenommenen Unterschiedes kannst du vielleicht die Erfahrung machen, aber die findet mich ja vielleicht trotzdem toll. Und wenn nicht, dann das einzuordnen als ein, okay, das kann halt tausend andere Gründe haben als meine Klassenzugehörigkeit. Vielleicht ist es die Klassenzugehörigkeit, aber vielleicht auch nicht. So.
Genau, und dann hat das noch so ein individualisierendes Moment, ne, wie sozusagen jede der Phänomene, die wir uns anschauen, denn der ganze Kosmos aus Möglichkeiten, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren, die man gar nicht versucht, der wird, wenn man es doch versucht und wenn man dann daraus das Learning zieht, dass man es beim nächsten Mal nicht mehr versucht, der wird auf sich selbst bezogen. Ne? Und da sind wir auch wieder bei der Individualisierung. Also du hast es jetzt bei diesem wirklich random Beispiel, was irgendwelche Frauen oder so angeht, hast du es jetzt gesehen.
Du hast in deinem Buch auch geschrieben, das fand ich auch sehr interessant, von einem Mangel, der in mir selbst begründet ist. Da musste ich jetzt halt dran denken, es klang jetzt für mich so, als würde es eben auch darum gehen, dass eben das, ich bin irgendwie falsch und ich bin nicht genug und in meinem Leben ist etwas nicht genug und dadurch bin ich nicht genug und es wird sozusagen so internalisiert gemeinsam mit Gefühlen von dann Scham und Abwertung.
Ja, voll, genau. Ja, ich denke, das hat irgendwie damit zu tun und das hat natürlich mit Werturteilen zu tun, die man angelernt bekommt. Ne? Da sind wir dann wieder am Anfang bei dem, was wir gesprochen haben. Also der Selbstausschluss, so wie ich das nennen würde, findet statt aufgrund einer Analyse, dass man objektiv irgendwie nicht in Frage kommt und dann für bitte einfügen, ne? Für sämtliche Phänomene irgendwie, für bestimmte Jobs, für bestimmte Wohnungen, für Urlaube und so weiter, also will man das auch nicht. Ne? Ich kenne Leute, die bis heute das Konzept Urlaub nicht machen. Also ich kenne Leute, die noch nie in Urlaub gefahren sind und so weiter. Ne? Also weil die gar nicht wüssten, also da sind wir wieder auch beim Körperpanzer und so weiter, weil die gar nicht sozusagen sich selbst als Mensch kennen, ihren Körper gar nicht als einen Körper kennen, der Erholung braucht. und die dann mit angespanntem Kiefer irgendwo sitzen und sagen, wieso, ich bin doch entspannt. Und für die Erholung Gefahr bedeutet, ne? Weil Erholung bedeutet, das Schild runterzunehmen. Und das Schild runterzunehmen bedeutet, verwundbar zu sein. Und herrje, was kann da alles passieren? Ne? Ich will mich nicht darüber lustig machen, sondern einfach objektiv irgendwie oder versuchen, so objektiv wie möglich zu schildern, was ich glaube, was dahinter steht. Und ich glaube, diese Sorgen sind berechtigt. Denn das ist auch eine der Sachen, die ich bei mir selbst ausmache und auch bei meiner Mama zum Beispiel, die auch eine Therapie gemacht hat, dass wir beide erst in der Lage waren, uns Hilfe zu holen, als wir sozusagen aus der größten Not raus waren. Ne? So, das heißt, es gibt Armutsbetroffene, die das auch so schaffen, und dann hofft man, dass die keine schlechten Erfahrungen machen damit beim Versuch, sich Hilfe zu holen. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land die war, dass PsychotherapeutInnen sich viel häufiger KlientInnen aussuchen, die ihnen lebensweltlich näher sind. Da sind wir dann wieder bei der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt, stell dir vor, du bist einer dieser Personen, die verstehen, sie sind arm, sie sind unterprivilegiert, sie haben kaum Zugang zu vielen Ressourcen, Zeit, Geld und so weiter, die andere Leute haben. Vielleicht auch zu wenig Handwerkszeug. Sie stellen die Analyse, ich brauche Hilfe, was schon ein Riesenschritt ist. Sie checken sogar und kriegen gesagt bekommen, wo sie sich Hilfe holen. Denn auch dieses Wissen ist wahnsinnig ungleich verbreitet darüber, wie man sich medizinisch Hilfe holen kann. Sie kriegen sogar einen Termin sozusagen für ein Vorgespräch. Auch das sozusagen einfacher zu finden als die, schwerer zu finden als die Nadel im Heuhaufen so ungefähr. Und dann sitzt ihnen da jemand gegenüber, der sagt, ja, nettes Gespräch und so weiter, folgende Verdachtsdiagnose. Und dann entscheidet sich aber die Person, obwohl die einen Platz frei hat, für jemanden, der ihr lebensweltlich näher ist. Ne? So, weil sie vielleicht, die Therapeutin oder der Therapeut sich vielleicht denkt, oder vielleicht kannst du mich da noch auf eine andere Fährte bringen, bei der anderen Person habe ich einen höheren Behandlungserfolg oder was auch immer, ne? Da sind mehr Spuren der Selbstwirksamkeit ausgelegt, da kann ich irgendwie schneller anknüpfen oder ich weiß es nicht, ich tappe sozusagen im Dunkeln, weil das natürlich nichts ist, mit dem ich mich beschäftige oder beschäftigen muss, aber das sind eben Zahlen, die mir neulich über den Weg gelaufen sind, wo ich dachte, es gibt, ja, und das meine ich mit diesem Objektiv, ich glaube, wir müssen sozusagen immer den Point of View haben von den Leuten, die leiden einfach sozusagen. Deren Sicht müssen wir einnehmen und aus deren Sicht ergeben viele Handlungsweisen, die von außen betrachtet total seltsam einem vorkommen könnten, total Sinn. So, und auch da, ne, wenn ich schon mich aufgerabbelt habe und diese ganzen Dinge gemacht habe, die ich gerade erschöpfend aufgezählt habe und dann sozusagen, also wenn ich jetzt auch unternehmerisch oder volkswirtschaftlich denke, dieses ganze Investment dann nicht zurückbekomme, sich nicht amortisiert, dann reagiere ich möglicherweise wieder mit Rückzug. Ne? Dann sozusagen bin ich zu doll, wollte ich zu viel, in Anführungszeichen, bin ich zu doll, habe ich versucht, nicht mehr derjenige sein zu müssen, der ich eigentlich bin, habe meinen Platz nicht gekannt und wurde eines Besseren belehrt. Ne? Immer wenn ich versuche, voranzukommen, dann werde ich wieder limitiert, beschnitten und so weiter. Also das sind so Gedankengänge, von denen ich glaube, dass die dahinter, Gedankengänge und Gefühle, von denen ich glaube, dass die vielleicht manchmal dann hinter solchen Rückzugsentscheidungen stehen.
Ja,
können.
Auf jeden Fall. Ich hatte den Gedanken zu dem, das Schild runterlassen im Urlaub, was du beschrieben hast, oder die Anspannung loslassen auch. Zum einen, okay, dann bin ich schutzlos nach außen, aber auch, dann bin ich schutzlos nach innen. Ne? Also so Anspannungen und ständig irgendwie unter Stress und in Bewegung sein, was weiß ich, Alkohol trinken hatten wir vorhin, sich nicht mit sich innerlich auseinandersetzen. Zum einen vielleicht, weil man es nicht kann, weil man es nie gelernt hat, weil man es nicht vorgelebt bekommen hat, zum anderen aber auch, weil es sehr beängstigend sein kann, was da auf einen wartet. Und das ist natürlich egal, in welcher Gesellschaftsschicht oder in welcher Klasse man sich befindet. Das findet man aber eben zum Beispiel oft bei Menschen mit Trauma, ne? Die Verdrängung. Also ich meine, wir alle verdrängen und vergessen und das ist auch ein total wichtiger Mechanismus der Psyche. Aber manchmal wird es halt so weit verdrängt und dann schadet es uns halt irgendwie aus dem Hintergrund und wir kriegen es gar nicht mit so und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber dann kann es eben passieren, dass es sehr überflutend wird und sehr schmerzhaft und die Gefahr, sich damit auseinanderzusetzen in einem Alltag, in dem man vielleicht gar nicht die Kapazität dazu hat. Also was passiert, wenn ich die Tür jetzt aufmache und ich werde überflutet und es geht mir schlecht, dann kann ich nicht mehr arbeiten gehen, dann kann ich meine Kinder nicht versorgen. Ne? Also ich sage nicht, dass Leute da bewusst drüber nachdenken, aber das sind ja alles Dinge, die unsere Psyche unbewusst und bewusst, Schutzmechanismen, die sie ja auch irgendwie rausfährt.
Voll. Und wenn man sich raustraut, sozusagen, dann ja in eine Welt, wo man annehmen muss, dass häufig Leute über einem stehen, ne? Oder zumindest, dass man anerkennen muss, also, oder dass man gesellschaftliche Hierarchien irgendwie hat. Und es ist sozusagen schwer für Menschen, die unterdrückt sind, zu verstehen, dass da Leute nicht nur mit gezückter Klinge warten irgendwie, ne? So, das habe ich noch gedacht einfach. Dass es nicht so einfach ist zu verstehen, dass Leute ein Hemd tragen und einem helfen können und es nicht böse meinen und die danach nicht eine Rechnung stellen, die man nicht in 5 Paralleluniversen begleichen können wird, ne? So, das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Und dass die Personengruppen, zu denen man sozusagen sozialökonomisch gesehen TherapeutInnen zählen muss, dass das eigentlich Personengruppen sind, von denen man annehmen muss, dass die gesellschaftliche Werturteile verinnerlicht haben, die sich gegen mich richten. Das ist, glaube ich, auch ein Wissen, was die Leute auch in ihren Körpern und ihrem Gefühl zur Welt tragen, was sozusagen vielleicht nicht immer eins zu eins sozusagen im Kopf angekommen ist oder sich dann in Wahrheiten veräußert, die sich manchmal plump anhören, aber die eigentlich ganz real sind, ne? Denn, wie gesagt, ungleiche Gesellschaften benötigen wie sagt das Bourdieu, ungleiche Gesellschaften benötigen Gründe, ihre Ungleichheit zu rechtfertigen. Ne? Da, wo es Ungleichheit gibt, da muss man sozusagen Unterschiede markieren. Und dann sind einfach häufig Psychotherapeutinnen oder Menschen aus Care-Berufen und Hilfesystemen, ist das die Dialektik des Helfens, die sozusagen auf der einen Seite ehrlich helfen will oder zumindest, ne? Also wo man das auch nicht sozusagen nur schwarzmalerisch ansehen kann und sagen kann, okay, die sind alle nur dazu da, um die Leute zu unterdrücken. Da gibt es Leute, die wirklich mit hehren Vorsätzen da reingehen und versuchen irgendwie den Unterschied zu machen und so weiter. Und gleichzeitig, ne, wenn wir uns so auch die Pathologisierung von Armut anschauen und von Psychiatrien und so weiter, dann sind das auch mitunter unterdrückerische Systeme, ne, die sozusagen auch Selektionen vornehmen, die auch, wo Diagnosen auch als Machtinstrumente benutzt werden, wo Leute krank geschrieben werden, um die einzuordnen und so weiter. Ne? Und das ist einfach, also es ist einfach schwer, oder mir ist es immer schwer gefallen, ich glaube nicht allen Menschen, die arm sind, fällt es schwer, aber ich kann mir vorstellen, dass es da mit mir nicht alleine geht, so eine Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, ne? Dass Dinge sozusagen zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Charakter haben können, dass Personengruppen nicht komplett homogen sind, obwohl sie so wirken. Dass Menschen gut gemachte Zähne haben können und sehr gerade stehen können und sich trotzdem für mich einsetzen und mich nicht im Stich lassen und so weiter. Das ist nicht so einfach, sich dieses Wissen zu bewahren, selbst wenn man es mal erfahren hat, weil das andere Wissen sozusagen, was dem gegenübersteht, ein Wissen der Abwertung, ein Wissen der Verletzung und sei es der Mikroverletzung, halt ungleich größer ist, ne? Und sich im Alltag sozusagen viel, viel, viel wahrscheinlicher irgendwie einschreibt.
Ja. Und ich glaube ja, dass die Wahrscheinlichkeit, diese Erfahrungen zu machen in der Psychotherapie, also vielleicht nicht mal unbedingt eine Abwertung zu erfahren, aber schon allein vielleicht auf missverstanden werden oder nicht verstanden werden zu treffen, die besteht ja durchaus. Zu dem Punkt, den du vorhin gemacht hast mit den Psychotherapeutinnen und Sympathie und so diese Punkte, Menschen, die einem dann vielleicht ähnlicher sind. Es ist ja auch so, dass wer studiert Psychologie? Also erstmal, wer macht ein Abi? Wer macht ein 1-0-Abi? Wer kann den NC erfüllen? Also man sieht ja sukzessive generell im akademischen Feld, wie Kinder aus ArbeiterInnen, Familien und aus Armut, wie die Prozentrate an Bachelorabschluss, Masterabschluss, Doktortitel und so weiter immer weiter abnimmt und wie hoch ist die Repräsentation von Menschen, die vielleicht selber in Armut aufgewachsen sind und dann bist du Psychotherapeutin und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man dann automatisch reich ist, stimmt auch überhaupt gar nicht, weil die Ausbildung auch einfach intens viel Geld kostet. Das muss man ja auch erstmal irgendwie stemmen können, das können auch nicht alle Menschen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand sitzt, der ähnlich ist oder auch eine Armutserfahrung hat oder sich in der Armutserfahrung vielleicht ähnelt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und das muss ja nicht mal unbedingt was bedeuten. Man kann ja auch trotzdem Empathie aufbringen, aber dann vielleicht braucht man noch ein politisches Bewusstsein und ein Bewusstsein dafür, was die Gesellschaft mit armen Menschen macht. Und um dann eben auch wiederum bestimmte Dinge nicht zu pathologisieren. Ich habe zum Beispiel einen Patienten, der einfach, der lebt nicht oder nicht mehr in Armut, ist ein typisches Arbeiterkind, ist ein typischer Arbeiter, der in eine Privatinsolvenz gekommen ist, weil er depressiv von seiner Rechnung nicht mehr zahlen konnte und der immer wieder, zum Beispiel wenn er langfristig krank ist und Angst hat, seinen Job zu verlieren, in massive Zukunftsängste kommt, die total nachvollziehbar sind und überhaupt nicht pathologisch, die einfach komplett nachvollziehbar sind in der Situation und aus der Situation, aus der er gekommen ist, heraus. Und diese Pathologisierung, glaube ich, das muss man erstmal verstehen, dass man sagt, okay, die Person hat Angst, aber das ist jetzt nicht eine pathologische Angst, die ich wegtherapiere, sondern das ist eine Angst, der ich mit einem Verständnis begegnen sollte oder solche Dinge. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Und dann hast du das mit dem Behandlungserfolg gesagt und ich glaube durchaus, dass es sehr schwer sein kann. Also ich meine, da kann man wahrscheinlich verschiedene Erklärungsansätze finden, aber in meiner Therapierichtung wird mit einer Gegenübertragung gearbeitet, also auch, was macht die Person, der Mensch, die innere Dynamik dieses Menschen mit mir, wie erlebe ich das und was bedeutet das wiederum für die therapeutische Beziehung und so weiter. Und wenn da jemand sitzt und die Person hat tiefe Gefühle von Ohnmacht und Verzweiflung und du hast es mit der Selbstwirksamkeit zum Beispiel gesagt, Punkte von Selbstwirksamkeit, an die man anknüpfen kann und da sitzt eine Person mir gegenüber, die sehr verzweifelt ist in einer Welt, die sie verzweifeln lässt, kann es sein, dass unterbewusst Entscheidungen getroffen werden von, naja, das kann ich mir nicht antun oder das ist mir zu doll oder das schaffe ich nicht, das traue ich mir nicht zu. Ich sage gar nicht, dass das immer der Fall ist, aber das kann ja durchaus sein, ne? Genauso wie man sich dazu entscheiden kann, die Person ist sehr traumatisiert und ich habe noch keine Trauma-Ausbildung, also kann ich den Fall nicht annehmen. So, ne?
Klar.
Und da kann ich mir schon vorstellen, dass arme Menschen halt verschiedene Erfahrungen machen. Entweder sie bekommen den Platz nicht oder sie erfahren kein Verständnis oder sie werden pathologisiert. Also ich glaube, da gibt es viele Hürden, die da durchaus begegnen können.
So. Ja, ich habe auch gerade noch nur als Mini-Ergänzung gedacht, eine Hürde ist auch, also stell dir vor, einige Kriterien von dem, was du gerade gesagt hast, was so häufiger nicht der Fall ist, sind erfüllt und da geht es jetzt gar nicht ums individuelle Erleben von Armut, also ums eigene Erleben von Armut von Psychotherapeutinnen, sondern um irgendwie Empathiefähigkeit, um irgendwie so ein Verständnis dafür, worunter eine Person irgendwie leidet, also unter welchen Strukturen, unter welchen Machtachsen und so weiter. Stellen wir uns vor, beziehungsweise, und da würde ich halt eben reingehen, also stellen wir uns vor, eine Therapeutin oder so ist irgendwie so ein bisschen woke irgendwie, beschäftigt sich mit irgendwelchen Ismen und sogar auch mit Klassismus, ist ja jetzt das neue Ding, nein, ist natürlich nicht, aber ne, so, also so nach dem sozusagen Sprech irgendwie, dass man sich jetzt auch damit beschäftigen muss und checkt dann irgendwie, ah, okay, es gibt so Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft, dann ist ja so das ist ja sozusagen schon unwahrscheinlicher und guter Fall, dass da viele dieser Dinge eintreffen. Dann glaube ich, ist auch sozusagen beim Thema Klassismus oder so einfach vieles da nicht gesagt, ne? Also, weil ich glaube, die Dinge, unter denen Menschen leiden, die unter Klassismus leiden, da ist Klassismus sozusagen die Spitze vom Eisberg, die aus dem Wasser schaut. Und die Dinge, die darunter leiden, sind häufig viel strukturellerer Natur. Und natürlich ist auch Klassismus strukturell und so weiter. Aber ich glaube, die Veräußerung von Abwertung ist sozusagen das Sahnehäubchen des Elends auf dem ganzen Berg aus Scheiße, die einem begegnet. Wenn man arm ist, ne? Dinge, die man erleben muss, Dinge, zu denen man gezwungen ist, sich zu verhalten, irgendwelchen Sachbearbeitern bei Ämtern. Und da geht es nicht darum, dass die das falsche Wort benutzen oder so, sondern dass sie ein Objektiv einfach unterdrücken, dass deren Funktion auch einfach objektiv ist, einen nicht partizipieren zu lassen und so weiter. Da ist dann sozusagen dann dem auch nicht geholfen, sozusagen nur sich auf einer oberflächlichen Art und Weise mit Ismen auseinanderzusetzen. Und da sind schon unwahrscheinlich viele gute Sachen sozusagen dann passiert, ne? Also da müsste dann sozusagen noch die richtige politische Analyse folgen. So. Und wo führt einen das hin, ne? Also ich möchte es lieber nicht sagen, im Sinne von, kann man da dann keine Hoffnung haben, dass einen Therapeutinnen nicht helfen. Das wäre so eine düstere Antwort, die mir einfiele, aber die halte ich jetzt für sehr destruktiv irgendwie, ne? Weil daran will und kann ich irgendwie auch nicht glauben, muss ich mir, glaube ich, auch verbieten, so, weil ich habe mir irgendwie gesagt, ich habe nicht das Recht, wenn ich in der Öffentlichkeit spreche oder schreibe, dann nur Bilder zu zeichnen, die völlig irgendwie hoffnungslos sind oder so, ne? Also auch das sozusagen ist irgendwie eine verantwortliche Position, in der wir uns befinden, wenn wir uns irgendwie öffentlich äußern, dass wir irgendwie schauen, ja, wie kann man natürlich die Leute auch nicht verarschen und sagen, ja, alles wird so gut, wenn du einfach jetzt irgendwie die und die Partei wählst oder das und das Medikament nimmst oder immer Grünkohl isst morgens oder so, dann ist alles cool. Dazu haben wir auch nicht das Recht, aber wir haben auch nicht das Recht zu sagen, ja, es gibt keinen Weg raus und alles wird immer scheiße bleiben. Ne? So, aber das ist jetzt kleiner Seitenstrang, den ich aufgemacht habe.
Ja, das ist ja auch eine wichtige Anmerkung, aber ich glaube, da hatten wir heute auch schon einige Stellen, wo wir gesagt haben, okay, aber, ja. Ne, also zum Beispiel jetzt in dem Fall, was kann denn Psychotherapie aber bewirken, wobei kann sie unterstützen? Und auch natürlich können wir halt nicht von heute auf morgen die Klassenzugehörigkeit einer Person verändern und selbst wenn man in Anführungsstrichen Aufsteiger ist, darüber schreibst du ja in deinem ersten Buch keine Aufstiegsgeschichte und selbst wenn man vermeintlich den Aufstieg geschafft hat, dann hat man halt andere innere Probleme, mit denen man kämpft, also wie zum Beispiel die Scham der ArbeiterInnen-Kinder, die jetzt in akademischen Berufen arbeiten und solche Dinge, ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Aber dass es letztendlich trotzdem überall, glaube ich, Ansatzpunkte gibt und das darüber sprechen, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das darüber sprechen und verstehen, was die Welt mit uns macht, kann ja auch was Emanzipatorisches haben und ein Gefühl von, natürlich ist man vielleicht der Welt und der Gesellschaft teilweise ausgeliefert, aber den inneren Gefühlen und wie man damit umgeht und wie man sie für sich einordnet, vielleicht nicht immer unbedingt. So, und du hast ja zum Beispiel durch das Schreiben und das dich dadurch damit auseinandersetzen auch eine Art und Weise gefunden, für dich damit umzugehen und das zu verarbeiten. Und ich glaube, das ist ja letztendlich auch schon eine Botschaft, die du durch die Welt und in die Welt bringst. Von, ich habe alles erlebt und ich habe vielleicht diese und jene Symptome und diese und jene Diagnosen, aber ich schreibe und ich versuche dadurch, mich damit auseinanderzusetzen und mich irgendwie vielleicht auch zu ermächtigen und sei es halt nur meine eigene Geschichte zu ermächtigen und meine eigene Geschichte zu erzählen.
Ich glaube, das ist viel mehr als das Verarbeiten. Ich habe beim ersten Buch auch immer gedacht, ich verarbeite irgendwas und mir fällt auf, dieses permanente Hochholen, Besprechen, Anschauen von irgendwelchen Nöten, die mich bestimmt haben oder die mich immer noch bestimmen, da verarbeite ich nicht Dinge. Das ist für mich nicht länger therapeutisch. Ich habe es auch sogar mal als therapeutisch erklärt. Ich würde das wirklich vehement zurücknehmen, nicht als sagen. Aber alles andere, was du gesagt hast, da gehe ich voll mit. Ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig, ist darüber zu schreiben und so weiter, weil ich mir meiner sozialen Position gewiss werde, der Unterlegenheit, die wenig mit mir und viel mit meiner Position zu tun hat, den Schlüssen, die ich daraus ziehe, die auch wieder gar nicht so viel mit mir zu tun haben, sondern viel irgendwie mit den Möglichkeiten, sich zu verhalten in meinem sozialen Feld und so weiter. Und ich glaube aber sozusagen, dass es mir auf eine Art total geholfen hat und dass es empowernd ist, aber nicht auf einer psychischen Ebene. Das macht mich ganz oft wahnsinnig müde, mich permanent an Unterdrückungs- und Gewalterfahrungen und so weiter zurückzuerinnern. Das retraumatisiert ist jetzt ein großes Wort, aber ich bin vielleicht auch manchmal nicht so weit davon entfernt, sozusagen, dass es mir schlecht geht, wenn ich mich permanent daran erinnere, dass es mir schlecht ging, sozusagen. Aber was es auf jeden Fall macht, und das hast du natürlich klipp und klar und richtig benannt, sorgt für eine Verortung, es sorgt irgendwie dafür, mir eine Stimme zu geben, wo mir keine Zustand und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die möchte ich nicht missen. Und ich weiß natürlich total, dass erstens total privilegiert ist und dass es total toll ist und dass ich das sehr gerne mache. Aber habe eben diesen Punkt nicht mehr, dass ich denke, das heilt mich oder so, weil ich glaube, das ist vielleicht sogar das Gegenteil von heilen, sich permanent mit den Dingen auseinandersetzen, die einen klein halten. Das kann auch so einen Überfokus haben. Da muss ich manchmal ein bisschen aufpassen.
Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich ist ja ein Heilen, und ich setze es mal in Anführungsstrichen, weil das, glaube ich, ein großes Wort ist,
danke.
Aber das sage ich auch immer meinen Patienten und Patientinnen, das Verstehen ist der erste Schritt und dann kommt erstmal die Auseinandersetzung mit den ganzen großen Gefühlen, die damit einhergehen. Und ich glaube, dass man das zum Teil durchschreiben kann, aber vielleicht nicht unbedingt das analytische, gesellschaftspolitische Schreiben, sondern dann bewegt man sich halt auf einer emotionaleren Ebene. Und ich meine, bei einigen deiner Essays hatte ich das Gefühl, du schreibst über Gefühle, aber wie dann nun die Auseinandersetzung damit im Einzelnen und in dir aussieht, ist einfach, gehört nur ganz allein dir, und das müssen wir auch nicht im Podcast besprechen. Aber ein Punkt, den ich gerne diesbezüglich jetzt wieder mit ins Boot holen oder nochmal mit ins Boot holen würde, ist der Punkt der Einsamkeit, weil ich glaube, was ja passiert, du hast ja auch, ich glaube, bei Insta hast du mal darüber geschrieben oder kurz geteilt, die Reaktionen auf dein erstes Buch und dass du so Leser-E-Mails bekommen hast oder so LeserInnen-E-Mails. Und ich glaube schon, dass entsprechend über die eigene Situation mit Menschen, die es nachvollziehen können, oder ein Lesen über die eigene Situation von anderen Personen, die es nachvollziehen können, helfen kann, sich weniger allein in dieser Welt zu fühlen. Du hast zum Punkt Einsamkeit in dem Buch geschrieben, an einer Stelle von der Vereinzelung der Existenzen, die ja, glaube ich, auch ein Mittel der Herrschaftserhaltung ist, die Menschen zu vereinzeln und zu verhindern, dass sie darüber sprechen und sich austauschen, weil dann kann man sich ja auch nicht politisieren. Und das andere ist, das du geschrieben hast, ein sich selbst in der Welt nicht entdecken. Und ich glaube, dass das ja Dinge sind, die man zum Beispiel durch eine Psychotherapie, wenn wir dabei sind, sich zurückholen kann oder zumindest einen Versuch von sich zu entdecken in der Welt, in der man sich vermeintlich nicht sieht.
Ja, voll. Und spätestens in einer Therapieform, die ich noch nie selber erlebt habe, aber von der mir viele in meinem Umfeld erzählen, dass die sehr toll ist, ne? Spätestens in so einer Gruppentherapie oder so, ne? Also was ich dann immer höre von Bekannten oder so, die sowas durchlaufen haben oder gerade machen, ist, dass sie viel mehr aus dem lernen, was sie hören, was ganz viel mit ihnen zu tun hat, als aus dem, dass sie selber da die Möglichkeit haben, da eigene Sachen zu teilen. So. Und auch wenn das Verhältnis dazu ein anderes ist, als also sei es, dass sie irgendwie dann in Summe vielleicht doch mehr lernen durchs eigene Aussprechen oder so, bist du immer auch wahrscheinlich dann mit Geschichten konfrontiert, mit Schlüssen, die andere Leute ziehen, mit Fehlern, die du an anderen besser wahrnehmen kannst als an dir selbst. Fehlern im großen Sinne, im Sinne von mit dem Scheitern, mit dem nicht vorankommen bei irgendwelchen Fragestellungen, die du bei anderen viel besser irgendwie, wo du bei anderen viel besser abstrahieren kannst als bei dir selbst, weil du halt, ne, man kann sich gewissermaßen nicht so gut von außen sehen. Das, glaube ich, erschafft überhaupt erst arbeitet mit daran, euren Berufszweig zu erschaffen, dass es einfach sehr einfach ist oder viel einfacher ist, irgendwie die Probleme von jemand anderem zu visualisieren, zu verbalisieren, als das bei sich selbst zu sehen. Ne? Aber genau, ja, ich glaube, dass da einiges, also unter anderem in dieser Therapieform, aber auch so, dass da viele, viele Möglichkeiten liegen, erstens sich selbst in der Welt zu sehen, aber auch, ja genau, also Gelegenheiten zu haben, zu schauen, ob man eben sein Schild mal runternehmen kann und dass einem da nicht sofort das Messer ins Visier geschoben wird, so, sondern dass da vielleicht auch mal eine helfende Hand wartet und dass man die, also ich glaube auch, und da sehe ich auch eine Gemeinsamkeit zwischen sozusagen so Care-Arbeitenden wie Therapeutinnen, und Leuten, die einfach sozusagen politisch arbeiten, dass es darum geht, in beiden, also in sozialen Kämpfen wie auch in Psychotherapien, dass es darum geht, diese Gefühle und diese Situation der Solidarität, der Selbstwirksamkeit, des berechtigten Hoffnungsschöpfens, ne, des nicht utopisch, völlig utopischen Hoffnungsschöpfens, morgen haben wir eine andere Welt, aber das sozusagen am Projekt der Hoffnung arbeiten, dass das auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie schon zum Ziel führen kann, den Leuten so Krumen zu legen, ne? Also Krumen im Sinne von Krumen der Hoffnung, Brotkrumen der Erfahrungen, die das eigene Weltbild nicht bestätigen, aber in einem guten Sinne, ne? Also die sagen, ah, okay, manchmal sozusagen gibt's doch eine Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und diese Welt liegt nicht nur im Erhalt des eigenen Elends um einen herum. Das ist nämlich das nächste interessante psychologische Phänomen. Ich habe mal irgendwann das schon sehr lange her gelesen, dass nach 1945 die Mehrheit der Deutschen sich gewünscht hat, dass es so weitergeht wie bisher. So weitergeht wie bisher heißt Weltkrieg, heißt Hunderttausende Tote, heißt Bombenhagel und so weiter, heißt NS-Diktatur. Die Mehrheit der Deutschen hat sich wohl gewünscht, dass es eher so weitergeht, weil sie Angst hatten vor dem großen Ungewissen. Ne? Das heißt, man kann sich auch ganz hervorragend nicht als Werturteil, sondern es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich Leute in ihrem eigenen Elend, in ihrer Armut, in ihrer Unterdrückung einrichten, nicht als Vorwurf gemeint, nicht individualisierend gemeint, sondern weil, vielleicht kannst du das auch wahrscheinlich irgendwie besser irgendwie ergründen oder hast da bessere Erklärmuster dafür, weil es wahrscheinlich irgendwie in der menschlichen Psyche angelegt ist, irgendwie zu versuchen, mit Dingen klarzukommen oder so, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist Unbekannte einfach die größere Gefahr, obwohl man objektiv in der Scheiße steckt, um es jetzt mal so ganz so plump zu sagen. Ne?
Naja, da hat man ja dann zumindest vielleicht Mechanismen entwickelt, wie man damit umgehen kann.
Ja, ja genau. Also das ist etwas, was man kennt dann so. Ne? Und was man kennt, bedeutet für ein oder zwei Tage, was man kennt, man hat es schon mal gesehen. Und auf 10 Jahre bedeutet es, was man kennt, das ist auch Teil von einem. Das gehört auch zu einem. Ne? Also vielleicht.
Ja, und also jetzt habe ich gerade gedacht, das passiert oder das passt, glaube ich, auch sehr zu dem kollektiv nicht aufgearbeiteten Trauma der 2 Weltkriege, aber letztendlich auch des 2. Weltkriegs in der deutschen Bevölkerung, die, glaube ich, was, glaube ich, verantwortlich ist für das Weitertragen von sehr vielen generationalen Traumata, dass wenn etwas abgeschlossen ist etwas Grausiges, was man erlebt hat und oder von dem man Teil war letztendlich und es ist abgeschlossen, dann bedeutet das, da wäre dann der Raum, sich damit auseinanderzusetzen, weil während es noch läuft, ist der Raum für die Auseinandersetzung vielleicht nicht unbedingt da. Ist jetzt frei assoziiert und überhaupt nicht belegt, aber ein Gedanke.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so eine falsche Assoziation. Ne? Man sagt zum Beispiel übers Schreiben, dass Leute, die in einer Situation stecken, dass es ihnen schwerfällt, darüber zu schreiben. Man sagt, Jugendliche können sagenhaft schlecht Bücher über Jugendliche schreiben, weil sie so sehr, und da sind wir auch wieder, man kann sich gewissermaßen nicht so gut von außen sehen. Ne? Und ich glaube, auch eine Gesellschaft, die in etwas steckt, kann sich nicht so gut von außen sehen. Das kann man, glaube ich, auf, ist jetzt auch nicht mega evident im Sinne von, ich kann das jetzt wunderbar belegen, aber also das führt mich schon auf dieselbe Spur wie dich. Vielleicht können wir auch da im Moment dann kurz darauf vertrauen, dass es wenigstens in unserem Gespräch mal so eine innere Wahrheit jetzt gerade ist.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. ich würde gerne so zum Abschluss vielleicht noch auf das Thema Wut kommen. Vielleicht oder wahrscheinlich wird es so auch, dass wir es uns von zwei Seiten anschauen. Und zwar schreibst du, an einer Stelle, das finde ich ganz schön, die Wahrscheinlichkeit für Wahnsinn ist erhöht durch die klassenbedingte Sollbruchstellen. Das ist jetzt frei zitiert und nicht vorgelesen aus dem Buch. Und schreibst etwas später darüber, dass die Wut ein Versuch ist, die Sollbruchstellen zu kitten. Und an der anderen Stelle schreibst du aber über eine Wut, adressiert in einem Brief an deinen Vater, dass du eine Wut in dir trägst, die auch seine Wut ist. Also auch ne, zum Punkt verkörpertes Wissen, aber auch zum Punkt generationales Trauma und Familien, also ne, innerfamiliäre Weitergabe von Traumaerfahrung. Und ich finde, du beleuchtest irgendwie zwei Seiten der Wut, nämlich zum einen das emanzipatorische Potenzial, was Wut haben kann. Ich gehe zornig in die Welt und ich hole mir zurück, oder ich erobere mir irgendwie mein Selbst in der Welt, die es mir nicht erlauben will. Und auf der anderen Seite aber eine Wut, die mit Anspannung einhergeht, die vielleicht mit Gewalt einhergeht und die irgendwie was Zerstörerisches haben kann.
Ja. Ja, die destruktiv ist, ne? Das ist eigentlich sozusagen die Hauptwut, die ich in meinem Leben empfunden habe und eine Wut, unter der ich gelitten habe. Eine Wut, die, wo ich eine Therapie herausgefunden habe, dass die eigentlich sozusagen besser, leichter zu fühlen ist für mich auch als männlich sozialisierten Menschen. Als Ohnmacht, ne? Also in so Therapien, die ich gemacht habe, ist eben herausgekommen, dass man Wut als vielleicht auch als Flinterperson, aber auch eben als Heterotyp ist es halt viel wahrscheinlicher, dass man lieber wütend ist als ohnmächtig, weil Ohnmacht so Ohnmacht und Angst so Passivität bedeutet, ne? Stagnation, Stillstand, sich nicht verhalten können. Es gibt ja diese Fight or Flight oder diese drei Ebenen irgendwie. Entweder man greift an, man rennt weg oder man, ich sage jetzt stellt so dumm, versteinert oder so. Ja, stellt sich tot, genau. Und da sozusagen musste ich in meiner Kindheit irgendwie ja ab und zu irgendwie mich für die Ohnmacht entscheiden, im Sinne von, ich konnte dann irgendwelche Dinge nicht lösen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich in anderen Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte sie lösen, wahnsinnig wütend immer war. Und ich habe sozusagen unter meiner Wut sehr doll gelitten und habe sehr spät erst festgestellt, dass Wut auch etwas Gutes haben kann, dass sie unglaubliche Kräfte mobilisiert. Und deswegen versuche ich mir Wut nicht mehr anzuschauen unter moralischen Aspekten, so wie wir es in unserer Gesellschaft machen. Ich spreche auch sozusagen von Wut, indem ich, das ist jetzt nicht super wissenschaftlich evident, sondern so eigentlich gewissermaßen Selbstdefinition. Wut ist das Gefühl, was ich in dem Moment fühle und das, was bleibt, wenn die Wut geht, das ist der Hass sozusagen. Also im Sinne von ab irgendeinem Level Wut versteinert irgendwie so Wut und wird zu Hass und wird zu so einem Programm, das man fährt und das man jederzeit abrufen kann, dann kann man sozusagen jederzeit darauf zurückgreifen. Aber das ist so sehr hobbymäßige sozusagen Selbstdefinition, die ich nur auch für mich geltend mache. Ich habe eben sehr spät einfach geschnallt, dass was ist, was ich mir moralisch nicht unter moralischen Gesichtspunkten anschauen muss, sondern einfach erstmal schauen muss, dass es ein Gefühl ist, wie alles andere auch. Ne? Also wie Liebe, wie Trauer, wie keine Ahnung, Frustration oder Hoffnung oder sowas und dass das eben kommt und geht und dann ist aber irgendwann irgendwas geblieben im Sinne von, ich habe so eine Grundwut in mir, die ich dann so als Hass beschreiben würde und wenn wir uns so ein paar linksliberale Mythen irgendwie zu dem Thema anschauen, die ich früher selber irgendwie auf irgendwelchen Nazi-Demos, also auf Gegendemonstrationen zu Nazi-Demos irgendwie gebrüllt habe oder die ich verinnerlicht habe, irgendwie so Hass macht hässlich, Hass macht dumm und so weiter, dann hilft mir das heute bei meinem Schreiben nicht weiter, so, ne? Also da bei meinem Schreiben und Denken, weil ich halt denke, ja, schön und gut, aber woher kommt denn dieser Hass überhaupt, ne? So, und da habe ich mich eben in dem Essayband auch mit Literatur beschäftigt, die sich dazu verhält. Es gibt gibt es verschiedene soziale Positionen, gibt es so mehr so Positionen, die das individualisieren und die mehr sagen, ja, klar, kommt Hass irgendwie auch bei manchen Menschen irgendwo her, aber jetzt geht es einfach darum, nicht selber auch zu hassen und nicht selber so wütend zu sein. Und dann gibt es andere Positionen, die sagen, ja gut, wir nehmen erstmal an, wir akzeptieren erstmal, dass es dieses Gefühl gibt und sehen uns an, dass das verschieden übersetzt werden kann. Also es sind auch verdammt viele Frauen und Flinters zu Recht mega wütend auf die ganze Scheiße, die sie sich jeden Tag reinziehen müssen. Und es sind viele rassistisch ausgegrenzte Menschen, halt haben eine scheiß Wut in sich und auch einen Zorn und einen Hass, der vielleicht auch nicht weggeht und der ihnen selber wehtut, aber aus ganz berechtigten Gründen. Ne? So. Und das kann man jetzt sozusagen auf marginalisierte Personengruppen durchdeklinieren. Aber ich denke, das, was ich sagen will, ist klar. Ich versuche sozusagen da auch dialektisch vorzugehen und mir zu schauen, ah, okay, wie kann ich die Wut, die mich auch, das ist ein Zahn, der mir auch in der Therapie irgendwie gezogen wurde, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich hinter mir lassen kann oder so. Ich muss einfach immer versuchen, mich immer häufiger im Alltag, wo die Wut immer noch häufig ganz destruktiv ist für mich, ein ganz destruktiv zu fühlendes Gefühl ist, mich immer häufiger versuchen umzuentscheiden und zu sagen, okay, wie kann ich die Wut in Handeln übersetzen, dass meine Situation irgendwie verändert und verbessert und mir politisch zu erlauben, einfach permanent wütend zu sein. Und das motiviert eben, es gibt mir wahnsinnig viel Kraft und macht mich sozusagen, sorgt dafür, dass ich auch von mir behaupte, eine Literatur der Wut zu produzieren, weil ich glaube, dass die objektiv irgendwie nötig und sinnvoll ist und dass die Bedingungen dafür da sind, dass die ihren Platz findet und dass sie ihre Berechtigung hat und dass sie erstmal nur einen Interessensgegensatz artikuliert. Ne? Ich bin verdammt nochmal wütend, so wie ich es gerade auch eben für andere Personengruppen geltend gemacht habe. Ich bin verdammt nochmal wütend, weil die Welt so wie sie ist, ist nicht richtig. So. Und das versuche ich eben abzutrennen von der Wut, wo ich sage, boah, ich schade mir und meinem Umfeld damit regelmäßig und das heißt nicht, dass Leute Angst haben müssen vor mir, dass ich sie irgendwie haue oder so oder dass ich irgendwie körperlich gewalttätig bin, aber wütende Menschen sind nicht per se liebe Menschen, ne? Also oder im Sinne von, das ist jetzt auch kein interessanter Take, aber Wut kann für viele Menschen und nicht nur für einen selbst sehr anstrengend sein und dem muss man auch Rechnung tragen und das hat eben ganz viele verschiedene Facetten und ich bin sozusagen weg davon, das einfach permanent so zu verurteilen, sondern versuche mir anzuschauen, woher kommt's, was davon sozusagen ist brauchbar, kann ich umnutzen für etwas Gutes, was davon versuche ich hinter mir zu lassen und versuche eher so ein funktionales Verhältnis zu diesem Gefühl zu entwickeln, was wahrscheinlich nicht funktioniert, aber ich bilde es mir ein.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass ganz, ganz oft das der Fall ist, dass Wut letztendlich, dass man lieber wütend ist statt traurig oder ohnmächtig. Und dass es sehr wichtig ist, glaube ich, zu unterscheiden. Also ich sage ganz oft, also es ist ja so ein Phänomen, Frauen sollen nicht wütend sein. So, das ist kein Phänomen, das ist eine Geschlechterrolle und dann entsteht das Phänomen, dass ganz, ganz viele Frauen Probleme damit haben, wütend zu sein oder nicht wütend sein können oder naja, so oder dann weinen, weil wenn sie wütend sind und dann wird das irgendwie anders gelesen und als Schwäche gesehen und solche Dinge und Menschen, die häufiger Grenzüberschreitungen erleben und das sind nun mal häufig Flinter, versuche ich mitzugeben, dass Wut etwas ganz Wichtiges ist, was wir brauchen, um unsere Grenze zu verteidigen. Das ist eins der Gefühle, die das aufzeigt, hier wird eine Grenze verletzt und diese Grenze werde ich jetzt verteidigen. Das geht natürlich nicht immer. Manchmal ne, kommt man dann auch in eine Fluchtreaktion oder eine Freeze-Reaktion. Das sind auch natürliche Reaktionen auf grenzüberschreitende Situationen. Aber die Wut ist letztendlich ja das Empowernde, was uns hilft zu kämpfen. Auch. Und das ist auch nicht immer. Genau. Ja. Und das geht auch nicht immer. Ne? Also zum Beispiel ist es für Frauen auch manchmal eine sicherere Reaktion, nichts zu sagen und nicht mit Wut zu reagieren, weil man dann noch mehr zum Beispiel sexualisierte Gewalt provoziert oder körperliche Gewalt. Aber letztendlich gibt es in der Wut ein sehr wichtiges und emanzipatorisches Moment. Und auf der anderen Seite, weil du dann von Hass gesprochen hast, glaube ich, dass eine Wut, die sich in einem ansammelt und anstaut und die man vielleicht nicht versteht und die man nicht lenken kann und für die man keinen, die vielleicht auch nicht richtig gerichtet ist, weil wenn wir auf die Gesellschaft wütend sind, auf wen sind wir dann wütend so? Und die wir vielleicht von Anfang an nicht richtig verstehen und die sich dann im Körper ansammelt und absetzt und vielleicht auch zu Schmerzen führt und zu Verkrampfungen und ne, dieses muskelangespannte Schild, was du geschildert hast. Ich glaube, da ist auch oft irgendwie Wut mit dabei und das, glaube ich, kann sich dann auch in Hass umwandeln, wenn man merkt, ich habe eine Wut, weil mir permanent irgendwas Schlechtes widerfährt, aber ich kann mit der Wut überhaupt nichts machen, weil es bringt gar nichts. Also bin ich letztendlich hilflos und wütend. Und dann, glaube ich, kann da Hass draus werden, der dann wiederum sehr destruktiv ist und der dann oft moralisiert wird, aber dass die Wut, die vielleicht dahinter steckt, einen total verständlichen Ursprung hat und die vielleicht auch nützlich und hilfreich sein kann, das wird, glaube ich, oft vergessen.
Ja, glaube ich auch.
Und trotzdem glaube ich dir, dass es sehr schwer ist, das permanent irgendwie lenken zu müssen, dass man eben jetzt nicht im Alltag in Situationen mit Menschen, die im eigenen Umfeld unterwegs sind, dann explodiert, sondern dass man diese Wut irgendwie richtet und diese Energie irgendwie für sich nutzen kann und für einen politischen Kampf zum Beispiel nutzen kann.
Klar. Und Wut hat leider auch immer die Möglichkeit, selbstgerecht zu sein, ne? Also wenn ich mich jedes Mal abfacke und eine Tirade darüber halte, was mir an Unrecht passiert, wie viel davon sozusagen lässt sich übersetzen in progressive Handlungsweisen, die dafür sorgen, dass ich mich dazu in Bewegung positioniere, also im Sinne von, die dafür sorgen, dass ich ins Handeln komme. Und manchmal denke ich mir, nur weil ich permanent die Möglichkeit habe, auf irgendwelche Ungerechtigkeiten wütend zu sein, heißt es nicht, dass es sozusagen das sinnvolle Gefühl ist. Oder muss ich eigentlich lernen oder versuche ich zu lernen? Und es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, das auch mal zu unterdrücken oder versuchen, anders an diese Energiereserve zu kommen. Weil nur weil ich immer das Recht habe, sozusagen das zu machen, heißt es nicht, dass es mir immer wieder gut tut. Und immer wieder denselben, es gibt so eine, auch wieder jetzt die nächste Studie, die ich raushaue, die ich vor viel zu langer Zeit gelesen habe, so zwei Vergleichsgruppen. Die eine, es ging um Menschen, die wütend sind, die Aggressionsprobleme haben. Die einen durften irgendwie, ne, das irgendwie in so einem geschützten Rahmen, sagen wir in der Sporthalle, unter Anleitung irgendwie rauslassen, in so Kissen schreien und gegen so irgendwelche Mattenboxen und so weiter. Und dann gab es die Vergleichsgruppe, die auch diese Gefühle hatte und das eben nicht gemacht hat. Und dann hat man festgestellt, vielleicht war die auch ganz anders, die Studie, ich erinnere mich daran falsch oder korrigiere, wenn du dich an sowas Ähnliches erinnerst, hat man festgestellt, dass die Personengruppe, die regelmäßig ihre Wut rauslassen durfte, nicht, wie es die Annahme ist, dass es die gesündere ist, sondern dass die im Alltag einfach häufiger Probleme hatte. Und meine sozusagen, ohne jetzt das Abstract gelesen zu haben, dann davon oder das Ergebnis sozusagen oder der Versuch einer Erklärung, der erste Gedanke, den ich dazu habe und hätte, wäre, vielleicht sozusagen, wenn man besonders oft den eigenen Wutknopf drückt, dann geht der halt vielleicht auch gut. Und vielleicht sozusagen ist es gar nicht nur was Gutes, ne? Also wenn man einfach gewohnt ist, Dinge immer auf eine Art und Weise zu klären, dann kann das eben auch mitunter problematisch sein.
Klar, auf jeden Fall. Wie denkst du darüber? Ich glaube, dass das auf jeden Fall so ist und dass man das natürlich immer differenziert sehen muss. Also man kann nicht per se sagen, Wut ist gut und ist eine Energie, die sollte man freisetzen und dann für sich nutzen oder so, sondern ich glaube, dass zum Beispiel Menschen, die eher, und das ist ja so, dass Männer damit aufwachsen, Wut ist eine Emotion, die okay ist, Traurigkeit und Hilflosigkeit und all diese Dinge, das ist nicht okay. Also sind Männer dann einfach häufiger wütend in Reaktion auf alles. Oder sie sprechen halt nicht darüber, wie es ihnen geht und deswegen sind die Suizidraten bei Männern auch deutlich höher, zum Beispiel als bei Frauen. Und auch witzigerweise die Diagnose antisoziale Persönlichkeitsstörung, was finde ich sehr gut dazu passt, ich darf halt meine Wut ausdrücken, aber kein anderes Gefühl. Und da geht es dann, glaube ich, darum, die Wut zu regulieren oder lernen, die Wut zu regulieren und eben auch an andere Gefühle ranzukommen, weil man ist ja nicht immer nur wütend, man ist traurig und man ist hilflos und keine Ahnung. Und auf der anderen Seite das Beispiel mit den Flinter, was ich gebracht habe, oder Frauen, die lernen, sie dürfen nicht wütend sein, da erstmal überhaupt an eine Wut ranzukommen, zu begreifen, was ist dieses Gefühl, was macht das mit mir, warum ist das hilfreich? Und dann aber zu verstehen, und das nicht auszunuddeln, sozusagen diesen Wutknopf, weil das passiert, glaube ich, per se, wenn man die Wut für sich entdeckt, nachdem man jahrelang nicht wütend sein konnte, dann ist man erstmal einfach immer wütend auf Reaktion auf alles. Und dann aber zu lernen, okay, aber die anderen Gefühle sind ja trotzdem auch noch da. Und ich glaube, das ist ja letztendlich das Ziel, die komplette Bandbreite und alle Facetten der Gefühle spüren zu können und zu verstehen, was die einem in dem Moment sagen, weil letztendlich sind ja Gefühle nichts anderes als ein Anzeiger für Bedürfnisse und Grenzen.
Ja, voll. Und auch sozusagen Gefühle an Personengruppen gekoppelt nicht zu essentialisieren, ne? Im Sinne von, nur weil Frauen oder Flinters eine Wut fühlen, heißt nicht, dass die immer berechtigt ist oder dass die sozusagen an sich sozusagen immer richtig ist oder so, ne? Also wer unter Gewalt von Frauen schon gelitten hat, der wünscht sich nicht mehr das Matriarchat, ne? Sage ich mal so vorsichtig im Sinne von, ich bin sozusagen Fan einer egalitären Gesellschaft und ich glaube, Gewalt oder Wut oder so weiter hilft den Queers und Flinters und betroffenen Personen von sexualisierter Gewalt halt so lange, wie sie in einer unterlegenen Stellung sind, und muss dann sozusagen irgendwann obsolet werden in ein, hoffentlich in ein paar Jahren und wahrscheinlich eher ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wenn wir sozusagen eine egalitäre Gesellschaft implementiert haben. Aber das hat mit Flinters nichts zu tun, sondern mit allen Personengruppen, ne? Die Wut von Rassismus betroffen hat, da ist es genau dasselbe. Also, oder von Armut betroffen, nur weil ich berechtigt wütend bin, hat meine Wut trotzdem nicht immer recht, egal wie sie sich veräußert und so, ne? Aber ich glaube, das ist ja irgendwie auch klar.
Ja, ja, und trotzdem hat die Wut ja auch ein zerstörerisches Potenzial. Und das hast du ja auch. Also, ne, du hast einen Zugang zu deiner Wut, du verstehst irgendwie, woher die kommt. Und trotzdem merkst du, aber manchmal ist die einfach so. Und dann sollte die halt nicht unterdrückt werden, das nicht, aber die sollte irgendwie anders gelenkt werden. Und damit sie eben nicht eine zerstörerische Dimension annimmt. Ja. Hm.
Ja.
Ja, hey, jetzt haben wir gut anderthalb Stunden geredet. mein Kopf raucht ein bisschen. Wie geht's dir?
Ja, meine auch. Das sind einfach voll viele Themen und Eindrücke und Gedanken, die da jetzt in mir arbeiten müssen.
Ja, ich glaube, wir haben ganz viele Sachen wahrscheinlich angestupst, ein paar vertieft und genau, ich bin mal gespannt, auch was als Feedback kommt zur Folge. Vielleicht haben ja ganz viele Menschen auch noch andere Assoziationen als die wir hier jetzt schön angesammelt haben. Und ich werde im Nachgang an die Folge auch die Folge hochladen, die wir damals aufgenommen haben zu deinem ersten Buch, damit Leute vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Kontext haben. Da haben wir ja auch schon ganz viele wichtige Dinge besprochen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wenn ihr das noch nicht tut, dann folgt Olivier auf jeden Fall bei Instagram, weil da gibt es immer News über Lesungen und neue Bücher und Kolumnen und da könnt ihr noch mehr von den Gedanken und Assoziationen bekommen. genau. Und ja, ich danke dir. Ich weiß nicht jetzt, will dich nicht schon verabschieden und dir vorwegnehmen, dass du vielleicht auch noch was sagen willst, aber ich freue mich auf jeden Fall.
Nein, ich will einfach nur Danke sagen, dass du mich eingeladen hast. Danke für das super spannende Gespräch und ich bin gespannt und freue mich auch auf die anderen Folgen von deinem Podcast, die zu hören.
Dankeschön. Und wenn ihr mehr von Olivier hören wollt, was nicht Lesungen und Vorträge sind, dann schaut mal am besten über, weiß ich nicht, alle Podcast-Plattformen, wo ihr so Zugang habt, schaut mal rein und sucht nach dem Podcast Klassentreffen, da könnt ihr noch ganz, ganz viel mehr hören. Genau. Danke, Olivier. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend.
Danke ebenfalls, dir auch.